Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute meinen guten alten Freund Ronny Stöferle zu Gast von Incrementum, die auch seit Stunde 1 Partner und Sponsor des Podcasts sind. 400 Seiten Goldreport, wo das Wort Bitcoin auch einige Dutzende Male vorkommt, liegen vor mir mit eigenen Kapiteln auch zu Bitcoin. Wir sprechen heute über das ganz große Schachspiel. Was wollen denn eigentlich die Chinesen? Wie sieht es denn aus mit dieser Scheidung, mit dieser Zweiteilung der Welt? Spielt Europa da noch eine Rolle? Was ist der Plan von Amerika? Da habe ich dann meine eigenen Gedanken zum Thema Bitcoin und so weiter. Stablecoins auch. Da tut sich auch gerade wahnsinnig viel mit den Republikanern und mit der Krypto-Lobby. Es ist absolut spektakulär, wenn man ganz ehrlich ist. Aber es ist auch ein bisschen beängstigend. Ein richtiger Krieg tobt weiterhin vor der Tür Europas und diese Security-Lage, die droht sich auch noch weiter zu verschlechtern. Wir enden trotzdem positiv mit einer, ja, mit einer Botschaft, ja, nicht nur invest like an optimist, live like an optimist, aber eben auch, dass Bitcoin und auch Gold als neutrale Währungen, als neutrale Assets in der Lage sind, da wirklich eigentlich, ja, für Frieden zu sorgen, für die Kooperation und für den Handel zwischen den Leuten und dann und zwischen den Menschen, zwischen den Völkern, den Ländern, und dann funktioniert es auch wieder. Schafft der Westen das? Wie sieht es im Osten aus? Wir gehen das alles durch. Die Situation mit den BRICS, Saudi-Arabien, was werden die tun? Wie ist das mit dem Öl und dem Gold und den Goldreserven im Osten und so weiter und so fort? Incrementum natürlich in goldwetrust.report. Dort könnt ihr euch das Dokument runterladen. Gibt es in der langen und in der kurzen Version. Ich kann euch beide empfehlen. Und was ich euch natürlich auch empfehlen würde, ist vorbeizuschauen bei Coinfinity, dem Hauptsponsor dieses Podcasts. Denn mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten beim Bitcoin-Kauf und Verkauf und was es da sonst noch alles gibt rund um Bitcoin. Und so, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Riesenfolge mit dem Gold- und Bitcoin-Experten Ronny Stöferle. Es ist mir eine ganz, ganz große Freude. Ronny Stöferle ist wieder da. Servus.
Servus, Nico, grüß dich.
Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's blendend, ja.
Du bist in der Phase, die kenne ich von dir schon, Ende Mai, Mitte Mai kommt der berühmte Goldreport raus, 400 Seiten. Es geht eigentlich nicht nur um Gold, es geht um die gesamte Weltordnung, es geht um Bitcoin, es geht um China versus Amerika, geht sogar ein bisschen um Silber, aber das überspringe ich immer unter uns. Und jetzt bist du quasi frei und erleichtert, ne?
Ja, es ist jedes Mal ein Mammutprojekt, ja. Also es ist echt 400 Seiten mit einem gewissen Anspruch zu publizieren über so viele verschiedene Entwicklungen, und ich meine, es überschlägt sich ja alles im Moment irgendwie. Das ist nicht immer leicht, aber mir macht es jetzt, wenn ich reinschaue in den Report, denke ich mir, bist du narrisch, ja. Da sind echt ein paar gute, spannende, neue Dinge drinnen, und insofern bin ich jetzt eigentlich wie soll man sagen, am Reingleiten in einen hoffentlich ein bisschen entspannteren Sommer.
Der Incrementum in Gold Trust Report in der was, 8., 9. Ausgabe?
Von der Incrementum in der 11.
In der 11.
Insgesamt schreibe ich den seit 18 Jahren.
Seit 18 Jahren, Ronny? Mhm. Und hast dich keinen Tag gealtert seitdem.
Schleimer.
aber du bist auch einer meiner ältesten Freunde, wenn es darum geht, auch zu reden über den Zustand der Weltwirtschaft, über die Geopolitik, welche Rolle spielt Gold, wie ist es mit der Inflation, und wir sind da immer wieder hin und her und haben, glaube ich, auch viel gelernt in den letzten 15, 18 Jahren. Wir fangen jetzt mal in China an. Mhm. Peking. Wie sieht denn so der Xi Jinping die Welt aus der Finanzperspektive sozusagen?
Ich habe jetzt schon länger nicht mehr mit ihm telefoniert, aber
hebt ja nicht mehr ab, ne?
Ja. Ich glaube, es ist nicht einfach für uns Westler, die chinesische Perspektive zu verstehen. Wir hatten deshalb auch, glaube ich, ein sehr spannendes Gespräch, das wir gemeinsam gemacht haben im Louis St. Gav. Und den Brent Johnson, das ist der Mr. Dollar Milkshake.
Also quasi, der Louis war quasi auf der chinesischen Seite und genau. Brent Johnson auf der amerikanischen, wir waren so auf der europäischen, genau. Durften auch dabei sein.
Genau, also ja. Es war ein bisschen so, das ist so ein Streitgespräch, De-Dollarization versus Dollarization. Mhm. Ja, und Brent Johnson ist eben im Strong Dollar Camp. Ja, er sagt, it's the least dirty shirt. Ja. Er weiß um die Nachteile, um die Fehler des US-Dollars, aber er sagt, die Probleme der anderen Währungen sind noch deutlich größer. Also er glaubt, der Dollar ist der Last Man Standing. Louis St. Gough sieht es eher, der ist auch in Hongkong beheimatet, der sieht es eher aus dem chinesischen Blickwinkel, und es sind zwei wahnsinnig gescheite Männer, die eben zu komplett unterschiedlichen Konklusionen kommen. Ich würde so sehen, Nico, wir sehen heuer das Jahr des Drachens in China. Das klingt jetzt für uns irgendwie so ein bisschen nach Astrologie, ein bisschen ESO-Hokuspokus, aber das hat für China wirklich eine Bedeutung. Also ich glaube, das wird bei uns ein bisschen unterschätzt. Die Bedeutung des Jahres des Drachens ist einerseits einmal, es ist Wohlstand, es ist Fortschritt, es ist Neuanfang. Wir sehen, dass sich am chinesischen Immobilienmarkt einiges tut, dass diese zentrale Sparform, die zentrale Investitionsform der Chinesen, dass die massiv bröckelt, dass die Chinesen auch Defaults, also Konkurse zulassen, also teilweise eigentlich ein bisschen sogar kapitalistischer agieren als wir, wo eigentlich Hinz und Kunz gerettet werden muss. Und das hat natürlich Konsequenzen auf den Goldmarkt. Ja. Also die chinesische Nachfrage nicht nur seitens der People's Bank of China, sondern auch seitens der chinesischen Privatinvestoren ist mittlerweile ein ganz ein wesentlicher Treiber für den Goldpreis. Mhm. Ich glaube, was unterschätzt wird, Nico, ist eben schon auch der technologische Sprung, den China gemacht hat. China ist mittlerweile der größte Automobilexporteur weltweit. Man sieht jetzt zwar bei uns noch nicht wahnsinnig viele BYDs, NIOs und wie sie nicht alle heißen, aber in den Emerging Markets schon. Ja. Also beispielsweise in Chile, in Indonesien, auch in Mexiko sieht man wahnsinnig viele chinesische Autos mittlerweile fahren.
Und was man zum Beispiel sieht, ist eine Debatte über Zölle. Also man muss da offenbar sich verteidigen gegenüber den chinesischen Autos. Und dann werden diese Zölle beschlossen und die deutschen Autobauer stürzen am Markt ab und BYD steigt im Marktwert.
Ja, ich meine, die Frage ist natürlich, wieso Zölle jetzt plötzlich implementiert werden. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass jetzt nach 30 Jahren, wo eigentlich Mauern abgebaut wurden, Globalisierung, ja, politisch engere Vernetzung, wirtschaftlich engere Vernetzung, jetzt werden wieder Mauern hochgezogen. Und ich glaube, Zölle, Protektionismus, ja, das ist ein Thema, das uns begleiten wird. Ja. Und ich glaube, gerade am Automobilmarkt, ja, ich bin überhaupt kein Automobilexperte. Ich habe am Wochenende mit einem Spätzl von mir gesprochen, der bei einem sehr großen deutschen Autobauer ist, und der sagt, die Qualität, das Design und auch die Preise der chinesischen Autos sind unschlagbar. Ja. Mhm. Also da glaube ich jetzt nicht, dass es nur daran liegt, ja, dass man die subventionierten chinesischen Autobauer einfach nicht mehr unterstützen möchte und so indirekt den chinesischen Staat, sondern dass man einfach auch große Sorge hat um die eigene Automobilindustrie.
Das ist eben das, was ich meine. Genau. Also, dass du quasi, du müsstest ja keine Zölle erheben, wenn du dir deiner eigenen Produkte sicher wärst. Und ich glaube, um das zurückzuholen auf diese geopolitische Ebene, wie du richtig gesagt hast, es werden da Mauern gebaut, ja, offenbar auch einfach aus politischen Gründen. Aber wenn wir jetzt sozusagen diesen Kampf West gegen Ost, China gegen Amerika mit Europa-Beteiligung, zu dem kommen wir noch, wenn wir uns das ansehen, also was hat sich da jetzt in China konkret getan? Was sind die konkreten Schritte, um sich von den Amerikanern zu lösen?
Naja, ich glaube, eine deutlich engere Zusammenarbeit mit anderen Emerging Markets. Erster Auslandsbesuch von Wladimir Putin nach seiner Wiederwahl, direkt nach China. Ja. Und wir haben da die Bilder gesehen, ja, von dieser, das hat ein bisschen komisch ausgeschaut, diese Umarmung zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping. Die Chinesen profitieren natürlich von der billigen Energie, von neuen Exportmärkten natürlich für ihre Produkte. Die USA, das wird, glaube ich, auch oft vergessen, dass die USA im Endeffekt in den letzten 10, 15 Jahren im Zuge der Shale-Oil-Revolution haben sie quasi ein neues Saudi-Arabien quasi am Energiemarkt kreiert. Ja. Das heißt, die profitieren natürlich auch von der eigenen günstigen Energie.
Und drücken damit aber irgendwie Saudi-Arabien und den Nahen Osten weg.
Genau, ja. Und wir sind halt, wir als Europäer sind halt irgendwo so im Niemandsland, ja, so wie in vielen Bereichen.
Man muss aber dazu sagen, für alle, die uns jetzt nur, die uns ohne Kamera sozusagen begleiten, nur im Audio, als du gesagt hast, wieder Wahl bei Wladimir Putin, hast du ein Anführungszeichen in die Luft gemacht.
Genau, ja.
Ein ganz spannender Punkt, BRICS-Erweiterung sozusagen, einige Ölstaaten dabei. Argentinien ist wieder abgesprungen, Saudi-Arabien ist immer noch nicht ganz sicher. Offenbar ist da wirklich die rote Linie sozusagen.
Mhm. Ja, also beigetreten sind Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran. Mhm. Die Saudis zieren sich noch ein bisschen und das hat natürlich auch geopolitisch eine enorme Sprengkraft. Ja. Die Saudis, die natürlich maßgeblich verantwortlich sind für, Stichwort Petrodollar, für das Recycling von US Treasuries, die eben einer der engsten Alliierten eigentlich immer war, der Vereinigten Staaten. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass beispielsweise der erste Staatsbesuch von Donald Trump damals ging straight to Riyadh. Ja. Also ich glaube, der war sich wirklich bewusst, wie wichtig Saudi-Arabien ist. Sie zieren sich noch, wenn sie beitreten würden, dann wären die BRICS oder BRICS Plus, glaube ich, für 43% der weltweiten Erdölförderung verantwortlich. Und es ist nicht nur Öl, es sind viele, viele andere Commodities auch, ja, angefangen bei den ganzen Rare Earth Metals, strategische Metalle werden sie jetzt auch genannt. Basismetalle, sehr, sehr stark natürlich auch im Bereich Agrarrohstoffe. Also es hat schon eine mittlerweile eine enorme Bedeutung. Russland hat jetzt den Vorsitz. Im Herbst ist in Kasan das nächste BRICS-Meeting. Der nächste Vorsitzende wird dann China sein. Und es gibt jetzt mittlerweile, gibt es glaube ich 23 Nationen, die schon gesagt haben, ja, wir wären eigentlich ganz gern bei euch dabei. Und darunter sind halt schon auch Länder, die weitere geopolitische Bedeutung haben, wie beispielsweise Mexiko als direkter Nachbar der Vereinigten Staaten, die Türkei als NATO-Mitglied.
Zweitgrößte NATO-Armee.
Indonesien, Kasachstan, also da sind schon Länder auch dabei, ja, die jetzt plötzlich eben in den BRICS-Club wollen, die nicht ganz unwichtig sind. Ja, also diese Mittelmächte, hätte man vielleicht früher gesagt, die merken schon, okay, bei uns ist eigentlich das wirtschaftliche Wachstum, ja, ich glaube 63% des Wirtschaftswachstums der letzten 10 Jahre kam allein aus den Emerging Markets. Die BRICS oder die Schwellenländer waren, glaube ich, vor 20 Jahren für 19% der Wirtschaftsleistung verantwortlich. Jetzt ist es mehr als die Hälfte. Mhm. Also es ist ein bisschen so wie so dieser kleine Bruder, der langsam erwachsen wird, ja, der vom großen Bruder aber immer nur gedögelt wird, ja, nicht ernst genommen wird, lächerlich gemacht wird. Und ich glaube, dieser kleine Bruder wird immer selbstbewusster, wird immer stärker und möchte halt auch einfach ernst genommen werden. Ja. So sehe ich ein bisschen diese große Entwicklung geopolitischer Natur.
Aber es ist schon anders als zum Beispiel im Kalten Krieg. Im 20. Jahrhundert, da hattest du wirklich einen Westblock, einen Ostblock, da war eine Mauer, da gab es schon Handel auch, aber die Verbindungen waren schon extrem dünn verglichen mit heute, auch was die Bewegungsfreiheit der Menschen betrifft und so weiter. Und jetzt hast du ja schon, wenn du richtig sagst, okay, Saudi-Arabien hat sich noch nicht ganz entschieden, andere Länder, die so wie Mexiko, die sind ja auch in der NAFTA. Die würden ja dann wirklich mit einem Fuß im einen Lager, mit dem anderen Fuß im anderen Lager stehen. Also es kommt ja dann noch nicht zu dieser ganz klaren Trennung.
Ja, ich glaube auch, dass die BRICS grundsätzlich, es wird ein bisschen zu viel reininterpretiert. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass das ein homogener Haufen wäre. Ja, das ist extrem heterogen. Du hast Länder wie China und Indien natürlich dabei, ja, die jetzt Spinnefeind ist vielleicht übertrieben, aber die jetzt nicht
die besten Freunde
sind. Best Friends sind, ja. es ist auch nicht so trivial, jetzt einfach so die gold-backed BRICS Currency zu lancieren, wie es dann oft ein bisschen vorschnell auf Twitter heißt. Ja, also das ist kein einfaches Unterfangen und das ist ein Projekt, das Jahre, Jahrzehnte dauern wird. Und ich meine, beim Euro, wie lange hat es gedauert? Ja, von der Idee bis zur Implementierung.
Bis zur Zerstörung.
Aber Fakt ist, es gibt ja nicht nur die BRICS, es gibt die Shanghai Cooperation Organization, es gibt zahlreiche solche Organisationen. Und wie gesagt, es ist, glaube ich, ein Trend, der auch ein Momentum aufgenommen hat. Und Fakt ist, ja, dort ist das Wachstum, dort ist demografisch eigentlich die Situation deutlich besser als hier in der westlichen Welt. Ich war ja 7 Jahre lang bei der Erste Bank. Was Österreich, wir Österreicher motschkern ja ganz gern auch nicht nur über die Politik, sondern auch über die Wirtschaft. Ich glaube, was Österreich gut damals gemacht hat, war einfach, sich schnell zu öffnen in Richtung Osten. Und wenn ich damals eben, Erste Bank ist ja dann nach Ungarn, Tschechien, Slowakei, später dann Rumänien gegangen. Wenn ich da mit den osteuropäischen Kollegen gesprochen habe, habe ich gemerkt, die sind richtig hungrig. Mhm. Die sind richtig hungrig, die wollen Gas geben, die wollen hackeln, wie man in Wien sagt. Ja.
Aber nach 30 Jahren Kommunismus wäre ich auch hungrig. Und zwar literally.
Naja, natürlich. Ja. Aber und dieses Bild hast du generell in den Emerging Markets. Ja. Ich war im November war ich in Dubai. Ich würde dort nicht Urlaub machen, ja, aber für Business, ja, ist es schon spannend, was da geht in dieser Region. Und ich glaube, da müssen wir auch im Westen ein bisschen runter von unserem Hohn raus, ja, und einfach akzeptieren, dass sich dieses große Bild einfach langsam, aber ganz stetig verändert.
Neil Ferguson, der Historiker, hat erst vor wenigen Tagen einen neuen Kommentar gebracht. Er ist jetzt gewechselt von Bloomberg zu auch so ein Zeichen der Zeit auf die Substack-Plattform, der Free Press. Hast du es gelesen zufällig? Hast du es schon bekommen? Also ich sage dir nur die Grundidee ist ganz einfach. Er sagt, naja, wir tun so, als wäre der Westen und der Osten irgendwie China, die haben eine rote Flagge und das sind die Kommunisten. Aber wenn man sich quasi gewisse Faktoren ansieht, wie Bürokratie, Eliten, auch die Bedeutung des Staates eigentlich in der Wirtschaft, dann sind wir die Sowjets.
Ich habe seinen Twitter-Thread heute in der Früh gesehen und fand es sehr spannend, weil er halt einfach die Gemeinsamkeiten zwischen die letzten Stunden der Sowjetunion verglichen hat mit der derzeitigen Situation in den Vereinigten Staaten. Ja. Ist eine interessante, provokante These. Was ich nur immer gemerkt habe, bei Vorträgen, die ich gehalten habe, in Bratislava beispielsweise oder auch in Warschau, hey, da gibt es wahnsinnig viele junge Menschen, ja, die ihren Mises gelesen haben, die ihren Hayek gelesen haben. Ja. Marc und ich waren da mal bei einer Konferenz, da waren 400 junge Leute, die haben, was Austrian Economics betrifft, die haben sich wirklich gut ausgekannt.
In Osteuropa?
Ja, ja, in Warschau war das. Ja. In Wien sind es die gleichen 10 Nasen wahrscheinlich. Ja.
Der Rest ist Marx.
Ja, also daran erkennt man das schon auch. Ja. Na klar, wenn ich im Kommunismus groß gewachsen bin und sich dann plötzlich der Markt öffnet, bin ich natürlich auch für libertäres Gedankengut viel empfänglicher, als wenn ich quasi in der sozialen Hängematte liege. Ja. Aber ich glaube generell, und ich bin früher in der Studentenzeit wahnsinnig viel immer auf Reisen gewesen, mit dem Rucksack 2 Monate irgendwo. Jetzt beruflicher Natur versuche ich es schon auch, ja, aber beispielsweise eben egal, ob das jetzt in China ist oder in Dubai, man merkt einfach so diese Mentalität des Anpackens, ja, dass es wurlt überall, jeder will irgendwie Business machen, jeder will erfolgreich sein, während es bei uns halt schon eine gewisse Saturiertheit gibt, ja, aber gut, ja, das wissen wir ohnehin.
Welche Rolle spielt jetzt zum Beispiel Gold? Also du hast es ja schon angedeutet, die BRICS-Gold-Währung, die dann immer schnell für ein YouTube-Video schnell herhalten muss. Ist ja ganz lustig. Ich hatte ja diese Phase auch. Ich bin ja auch vor 5, 6 Jahren, war ich ja noch davon überzeugt, der Dollar wird gestürzt und da kommt jetzt eine neue Weltwährung. Ich dachte ja, es wird der Euro, ironischerweise. Das ist meine persönliche Geheimtheorie immer gewesen. Aber jetzt sind wir halt bei den BRICS und so weiter. Welche Rolle spielt jetzt Gold? Warum kaufen die so viel Gold, beziehungsweise haben sie überhaupt so viel Gold verglichen mit dem, was der Westen noch hat? Könnten die das überhaupt machen, dass sie da jetzt wirklich Gold zurück ins System bringen? Und wenn ja, wie? Es ist ein Goldreport. Also was sind die Goldfakten?
Also ich glaube nicht, dass das Gold jetzt für Xi Jinping ganz zentral ist. Ja? Es ist einfach ein Mittel, um gewisse Ziele zu erreichen, ja, aber das wird vielleicht in der Goldwelt auch immer ein bisschen übertrieben und ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich, dass der in der Früh am Bloomberg-Screen oder wo auch immer hinschaut, ja, und sich denkt, hey, super, jetzt ist der Goldpreis schon wieder gestiegen, ja. Aber ich denke auf der anderen Seite schon auch, dass die Schwellenländer Gold verstehen, ja. Ich meine, vielleicht nur ein paar Zahlen dazu. Was jetzt die Schmucknachfrage betrifft, kommen mittlerweile 2/3 der Nachfrage aus China, aus Indien und aus dem Nahen Osten. Wenn man sich die Investmentnachfrage, die physische Investmentnachfrage anschaut, kommen aus diesen drei Ländern bzw. Regionen mehr als 50%.
Und weltweit.
Weltweit,
aber ja. Und die Schmucknachfrage aus diesen Ländern ist doch auch eine Investmentnachfrage.
Genau.
Das
genau.
ist ja nicht so, wie hier, man geht zum Graben und kauft sich völlig überteuert einen Ohrring, so wie wir das an ganz normalen Tagen machen, sondern das ist ja, die kaufen ja Gold in Wahrheit zum Materialpreis.
Genau,
ja.
genau. Und daran, ich meine, viele nennen das den Fear Trade, ja, der halt bei uns dominant ist, ja, so eher so angry old man, die halt den Weltuntergang befürchten oder teilweise herbeisehnen, Hyperinflation, finanzielle Repression, Währungsschnitt, was auch immer, diese negativ konnotierten Beweggründe, Gold zu kaufen, die gibt es in der westlichen Welt, aber in den Emerging Markets sind die Gründe ganz, ganz andere. Ja. Und wir haben uns eben angeschaut, dieser Fear Trade versus Love Trade. Es wirkt so, als wäre jetzt quasi der marginale Goldkäufer, der wäre von Westen nach Osten gewandert. Wir sehen im Westen die Gold-ETFs. Da sehen wir seit 2022 massive Outflows. Das heißt, die westlichen Finanzinvestoren verkaufen Gold. Und auf der anderen Seite wird in den Emerging Markets wie verrückt Gold gekauft. Ja. Nicht nur seitens der Privatbevölkerung, sondern eben auch seitens der Notenbanken. Und die Notenbanken sind mittlerweile, also die Notenbanknachfrage ist mittlerweile wirklich ein ganz zentraler Treiber für den Goldpreis. Also wir sehen das auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir sehen das Privatnachfrage, wir sehen das bei der Notenbanknachfrage, wir sehen das auch bei der Förderung, wo die Emerging Markets eigentlich quasi das Zepter in der Hand haben. Und deshalb, ich sage auf allen meinen Vorträgen, der Goldpreis wird nicht mehr im Westen gemacht, sondern eben in Mumbai, in Shanghai oder eben auch in Dubai. 25% des gesamten Goldvolumens wird mittlerweile über Dubai gehandelt. Ja. Und ich glaube, das ist vielen in der Goldwelt eigentlich nicht bewusst. Louis Vincent Garf sagt, Gold ist ein Low-Beater Emerging Markets Player. Das heißt, geht es den Schwellenländern gut, dann wird auch das Disposable Income, ja, also das verfügbare Einkommen steigen. Die Sparquoten sind tendenziell deutlich höher als bei uns hier, bei uns im Westen. Deshalb entwickeln sich die Schwellenländer gut ökonomisch, ja, dann wird das auch die Goldnachfrage positiv beeinflussen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz eine interessante These, eben nicht nur jetzt aus unserem Blickwinkel zu sehen, ja, Gold kauft man nur, wenn man quasi ganz, ganz negative Szenarien im Kopf hat, sondern eben auch das positive Bild, das Wachstum, das in den Emerging Markets einfach stattfindet.
Es war im Sommer des Jahres 2010, als ich erstmals mit Ronny Stöferle zusammengesessen bin. Das Thema damals natürlich die Zerstörung unserer Währungen durch Inflation. Ronny und sein Partner Marc Wallek bei Incrementum in Liechtenstein sind echte Experten, wenn es um Gold, um Bitcoin und um Austrian Economics geht. Und ich bin sehr froh, sie als Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. In ihren Fonds bei Incrementum fließt all ihre Erfahrung zusammen, um Anlegern die Chance zu geben, sich gegen die permanente Inflation endlich zu wehren. Und das Research ist sowieso legendär. Der Ingoldry Trust Report ist der weltweit meistgelesene Report zu Sound Money. Und viermal pro Jahr halten Ronny und Mark uns mit dem Bitcoin Kompass am Laufenden. Schaut unbedingt rein bei incrementum.li. Egal ob im Wohn- oder im Schlafzimmer, egal ob im Büro oder in der Industriehalle, eine Bitcoin-Heizung, die zahlt sich immer aus und 21 Energy hat jetzt die allerneuesten Geräte für euch. Für zu Hause oder für die Industrie. Der Oven Pro zum Beispiel, kleiner als je zuvor, effizienter als je zuvor, die neueste Bitcoin-Mining-Technik verbaut und dabei flüsterleise. Geht auf 21energy.com und seht euch die Produkte an. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, gibt es 5% Rabatt. Und das gilt auch, wenn man einfach nur einen Miner kaufen möchte, denn auch die hat 21 Energy im Programm. 21energy.com und auf der Website gibt es auch einen neuen Rechner für deine Heizkosten.
Du erlebst einen persönlichen, familiären, ökonomischen Aufstieg und bist es einfach gewohnt und hast auch gar keine großen Alternativen, als das dann in Gold abzuspeichern, wie du es auch richtig sagst, in Form von der Sparquote, richtig? Also es geht nicht darum, so wie wir im Westen Gold kaufen, um Gottes Willen, morgen geht die Welt unter, sondern, das wäre der Fear Trade, sondern bei denen ist es, also bei denen im Osten, ist es eher so, ich kann mir endlich wieder Gold kaufen für meine langfristige Sparstrategie.
Genau. Und wieso hat sich das so etabliert und so festgesetzt in den Köpfen, weil tendenziell eben die Währungen sehr, sehr schwach waren, weil Inflation immer ein Thema war. Ja. Und vielleicht auch ganz, ganz interessant, wenn man es auf eine andere Ebene jetzt quasi umlegt, die Notenbanken der Schwellenländer haben viel schneller und viel pragmatischer auf die Inflationswelle reagiert. Wieso? Weil es für die einfach Daily Business war, ja, weil die an der Zinsschraube viel aktiver gedreht haben, als wir hier im Westen, wo wir gesagt haben, ja, das ist nur transitory, ja, und die Inflationswelle, die wird bald wieder abebben und eigentlich viel, viel zu spät reagiert haben. Ja. Erst 2022 ist es losgegangen mit den Zinserhöhungen. Ja. War natürlich nur Putin schuld, etc. Aber die Notenbanken in den Emerging Markets haben viel früher und viel besser reagiert und die Inflation auch deutlich rascher unter Kontrolle bekommen. Und ich glaube, insofern ist eben, und das kann man dann auch wahrscheinlich à la longue auch als negativen Gold-Case dann interpretieren, wenn wir wirklich sagen, die Emerging Markets werden immer wichtiger, immer bedeutender, dann werden sich wahrscheinlich auch die Investment-Alternativen werden sich verändern. Es gibt dann halt mehr Möglichkeiten zu investieren und nicht mehr nur eben Immobilien und vielleicht Gold und ein bisschen Aktien, sondern eben, ja, viel, viel, viel mehr Möglichkeiten zur Diversifikation. Und wenn die Inflationsraten eben vielleicht auch in den Emerging Markets dann mit zunehmendem Wohlstand tendenziell runterkommen, dann wäre das wahrscheinlich ein negativer Goldcase.
Ist ein sehr interessanter Punkt. Bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher, wenn ich mir bedenke, okay, sagen wir 100 Millionen Inder können jetzt auch Aktien kaufen. Ja, oder haben guten Zugang zum Aktienmarkt, oder für mich ist 200 Millionen, und dann kommen 500 Millionen nach, die jetzt Gold kaufen, weil es ihnen besser geht. Also den negativen Case in einem so überzeugten Goldland mit über einer Milliarde Menschen, ähnlich stelle ich mir China vor. Ich meine, ich bin natürlich jetzt auch kein Experte, aber ich denke mir, dass da schon noch lange Nachfrage sein wird.
Ich glaube es auch, ja, aber nur ein bisschen Devil's Advocate zu spielen, ja. Ich meine, das am positiven Goldcase können wir immer leicht machen, ja. Aber eigentlich sollte man sich die Frage stellen, was kann schiefgehen, ja? Was sind die Bedrohungen? Ja?
Ist Bitcoin eine Bedrohung? Darf ich nur kurz, bevor ich die Frage stelle, weil wir müssen die natürlich stellen, weil das ist so eines unserer Lieblingsthemen. Es ist mir ganz lustig, wie wir über den Fear Trade und den Love Trade gesprochen haben, ja. Also wenn die westlichen Goldkäufer einen Fear Trade machen und die östlichen Goldkäufer einen Love Trade machen, Bitcoin ist immer ein Love Trade.
Bin ich mir nicht so sicher.
Ja, oh ja. Also da musst du schon, weil du ja diesen Fear Trade im Sinne von jetzt mal hier schnell rein, um mich abzusichern, dafür gibt es Bitcoin noch nicht lang genug, glaube ich.
Ja, wobei sich die Eigenschaften auch verändern. Ja? Also wir haben ja seit, glaube ich, 8 oder 9 Jahren schreiben wir im Gold Report über Bitcoin. Das hat uns auch relativ viel Kritik eingebracht. Du weißt, Bitcoin ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Gold ist genauso emotional. Ja. Jeder glaubt, eine Meinung haben zu müssen und die ist eben entweder extrem positiv oder extrem negativ. Da gibt es keine Schattierungen. Wir haben vorher kurz über Tesla gesprochen, da ist es ähnlich irgendwie. Ich sehe es irgendwie, ja, es gibt für mich einen Case für beides, ja, für Gold und für Bitcoin. Und deshalb wollte man das eben in den letzten Jahren nicht nur eben analytisch auch beschreiben, sondern eben auch in Produkten quasi verwirklichen. Und es funktioniert auch, die Kombination. Aber um deine Frage zu beantworten, ist Bitcoin eine Gefahr für Gold? Unmittelbar nicht. Also wir sind jetzt, wenn wir uns die Dimensionen anschauen, 15 Billionen Market Cap von Gold. Wobei man dann auch sagen kann, okay, das sind teilweise Kunstgegenstände, das ist teilweise eben dann wirklicher Schmuck, ja, das ist Zahngold und man weiß auch nicht, wie viel es tatsächlich ist. Ja. Ja. Also das sind so die, sage ich einmal, die seriösesten Schätzungen, circa 15 Billionen, also 213.000 Tonnen Gold. Und im Vergleich dazu, was ist die Market Cap vom Bitcoin aktuell? Glaube ich 1,2, 1,3 Billionen.
Euro,
ja.
Ja, ich glaube, ein bisschen mehr, also 1,5, 1,6 Dollar, aber ist ja egal, ja.
Im Endeffekt muss man sagen, okay, es ist schon recht schnell gegangen. Also man hat da schon innerhalb relativ kurzer Zeit Gold vielleicht ein bisschen Marktanteil weggenommen. Aber wie gesagt, du kennst unsere These, ich sehe Gold und Bitcoin jetzt nicht als Antagonisten, ja, sondern ich finde, wir sind quasi blutsverwandt, ja, sind zwei Spielarten, ja, um ein Ziel zu erreichen. Und gäbe es Sound Money, hätten wir ein gesundes Geldsystem, dann wäre Bitcoin wahrscheinlich nie entstanden, ja.
Also, was ist das? Wir müssen, da kommen wir auch rein in die, vielleicht in den Euro und in diese Free-Gold-These, die wir auch, glaube ich, schon mal besprochen haben. Deswegen bunkern wir ja so viel Gold auch im Euro-Raum. Ne? Irgendwann, irgendwie müssen wir dieses von Schulden völlig überladene System wieder rekapitalisieren. Eine Variante hast du schon erwähnt, wir machen einfach einen globalen Schuldenschnitt, nehmen den Leuten alles weg, was sie haben und starten wieder bei Null. Die andere Variante ist, wir machen eine Hyperinflation, ja, zerstören die Währungen, starten wieder bei Null. Und die dritte Variante ist, es fließt immer mehr Geld in diese harten Assets. Mhm. Das kann sein, natürlich Aktien, aber es kann eben sein, vor allem Gold und Bitcoin. Und auf dessen Basis bauen wir dann wieder Unternehmen, Banken und auch Zentralbanken auf. Ja, staatliche Balance Sheets. Auch Michael Saylor spricht inzwischen darüber. Mhm. Und was mich fasziniert ist, dass die Theorie, dass man das mit Gold macht, lustigerweise aus Europa kommend, dass die eben so in den 90er Jahren aufgekommen ist und dann in den Nullerjahren hätte ausspielen sollen und dann wurde das Ganze verschoben. Und dann wurde einfach weiter inflationiert. Und jetzt wäre Gold auch aufgrund der Digitalisierung der Wirtschaft wahrscheinlich gar nicht in der Lage, das alleine zu übernehmen. Das heißt, es braucht diesen digitale Variante. Und jetzt sagen die Hardcore-Bitcoiner, naja, ich habe hier die Liste, was Gold alles kann und hier die Liste, was Bitcoin alles kann und da ist Bitcoin eindeutig besser. So, ja? Aber ich glaube, in der richtigen Welt ist das einfach ein Prozess, der sich über, wenn überhaupt da einen Konflikt geben wird, wird sich der über viele Jahre und Jahrzehnte abspielen. Klammer auf. Es geht alles viel schneller als gedacht, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das eine globale Inflationierung und Abwertung aller Fiat-Währungen dazu führen kann, dass irgendwie Gold dann trotzdem verliert. Das macht keinen Sinn, sondern dafür gibt es genug Nachfrage noch von Menschen, die eben auch keinen Zugang vielleicht zu Bitcoin haben. Das ist meine These.
Naja, wir schreiben ja heuer zum ersten Mal über die Free Gold und Free Bitcoin These. Ja. Antal Fekete, wahrscheinlich einer der unterschätztesten Ökonomen, ist leider vor einigen Jahren verstorben, der hat einmal geschrieben, dass Gold die ultimate extinguisher of debt ist. Ja. Und der Marc hat einige Seminare bei Fekete besucht und deshalb haben wir eben uns auch diese Free-Gold-These angeschaut, ja, haben auch im Gold-Report drüber geschrieben. Ich glaube, du kennst dich da auch sehr, sehr gut aus. Und die Frage ist eben, ob es vielleicht so eine sanfte Rekapitalisierung der Notenbanken über Gold und über Bitcoin geben könnte. Jetzt klingt das mit der Rekapitalisierung irgendwie so nach Doomsday-Szenario, aber die schwedische Riksbank, das ist, glaube ich, die älteste Notenbank der Welt, hat schon mal angefragt beim Parlament und gesagt, hey, negatives Eigenkapital eigentlich nicht so cool. Ja, wir bräuchten eine Rekapitalisierung unserer Notenbank. Und insofern stellt sich natürlich die Frage, ob eine massive Aufwertung von Gold, so eine Revaluation, ob das kommen könnte. Da gab es interessanterweise von der Weltbank zuletzt ein sehr, sehr spannendes Research, wo sie, glaube ich, im Februar haben sie das rausgebracht, ein Handbook for Asset Managers. Mhm. Also Asset Manager in diesem Falle von Notenbanken, ja, die wirklich quasi die Assets der Notenbanken gestionieren. Und da empfehlen sie den Emerging Markets bis zu 22% Goldallokation. Also sie schreiben, je höher die Duration, je höher das Risiko auf der Anleihenseite, desto höher sollte eigentlich der Goldanteil sein. Und sie schreiben dann ein bisschen später im Report, das ist wahrscheinlich da, wo die meisten dann schon ausgestiegen sind, schreiben sie eben über die Nutzung von diesen Revaluation Accounts, die es gibt, ja, die es im Eurosystem auch gibt, und dann eben auch, wie es historisch gesehen schon mal genutzt wurde. Ja.
Bei der Reichsbank oder wo?
Nein, es gab es beispielsweise bei den Schweizern, die haben das genutzt, die Italiener haben es einmal genutzt, dann gab es irgendeine Karibikinsel, die vor kurzem...
Nur damit ich das erkläre, weil das ist hochinteressant. Also die Notenbanken nach Euro-Vorbild bewerten viermal im Jahr ihre Goldreserven nach Goldpreis, aber die Gewinne werden in diesen Revaluation Account, die werden quasi zu den stillen Reserven gedrückt. Was heißt, also wie aktiviere ich das? Was passiert dann? Kannst du mir das, steht das da drin in diesem?
Steht da nicht drinnen, aber im Endeffekt, also sie sagen dann auch in diesem Report, und wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwer, ja, das ist die Weltbank, sie sagen auch, dass es nur empfehlenswert ist, wenn man eben nicht Mark-to-Market bewertet, sondern wenn man es eben massiv unterbewertet, also quasi nach Einstandspreisen in der Bilanz hat, ja, so wie die Amerikaner beispielsweise, dann kann man es quasi aufwerten zu Marktpreisen und die Differenz, ja, also von $40 rauf auf $2,300, das kann man dazu nutzen, quasi um die Bilanz zu stärken.
Aber die Europäer haben ja eben diese Aufwertung nicht vorgenommen, sondern die stecken das in einen stillen Reserven. Das heißt, es wurde noch nicht genutzt.
Da hat
die holländische Notenbank darüber gesprochen.
Genau. Und das sind jetzt alles Themen, wo ich sage, es klingt sehr theoretisch, ja, aber darüber wird ernsthaft gesprochen. Und die Frage ist eben vielleicht, um nicht durch so eine, wie soll man sagen, durch so eine rapide Aufwertung von Gold. Das würde natürlich auch einiges mit dem, ich meine, es ist kein Zufall, dass unser Report In Gold We Trust heißt. Ja. Also Vertrauen ist ganz essentiell. Ja. Was würde es bedeuten, wenn die Notenbanken zusammenkommen und sagen, okay, Gold steht jetzt nicht mehr bei 2300, sondern bei 5000, bei 10.000, wo auch immer man quasi einen gewissen Prozentsatz welcher Geldmenge auch immer, ja, ob das jetzt M2 oder M3 ist, je weiter das gefasst ist, desto höher müsste natürlich der Goldpreis sein. Was würde das mit dem Vertrauen machen? Ja? Das ist ein ziemlich gewagtes Experiment. Und unsere Idee, ja, und das ist wirklich auch nur ein Gedankenexperiment, ob es nicht vielleicht möglich wäre, ja, dass man Gold und Bitcoin dafür einmal nutzen könnte. Ja. So eine sanfte Rekapitalisierung. Ja.
Bevor wir dazu kommen, was heißt denn das jetzt noch einmal? Weil die Notenbank ist ja jetzt auch in Ordnung. Also die macht ja jetzt ihren Job so. Ja? Also wozu brauche ich jetzt eine Notenbank, eine Rekapitalisierung? Bei einer Firma verstehe ich es, wenn die in Zombie-Firma, die in Schulden untergeht oder was auch immer. Wozu braucht das die Notenbank?
Naja, was haben die Notenbanken als zentrales Asset in ihren Bilanzen?
Staatsanleihen.
Ja.
Und die sind...
Was ist mit den Staatsanleihen zuletzt passiert?
Nichts Gutes.
Nichts Gutes, ja. Also wir haben bei den... und ich glaube, das vergisst man auch oft, ja, dass der Bondmarkt mit Abstand der größte und wichtigste Asset-Markt der Welt ist.
Ja, man sagt, the most powerful force in the universe is not love, it's the bond markets.
Genau. Und Und da gab es eben schon im Zuge natürlich der Inflation, ja, und dann eben im Zuge der darauf folgenden Notenbank-Zinserhöhungen gab es massive Drawdowns. Ja? Also die 10-jährigen US-Treasuries sind von ihrem Allzeithoch, glaube ich, 23% gefallen, die 30-jährigen um knapp 40% und die österreichischen 100er um knapp 70%.
Und das heißt dann, dass quasi die Notenbank weniger Kapital hat, das direkt oder indirekt die Währung deckt. Das ist bei der Notenbank, verstehe ich es nicht so genau, was eigentlich mit deren Kapital passiert, deswegen frage ich.
Naja, wenn du dann eben negatives Eigenkapital hast, ja, dann muss ich auch sagen, da gibt es Leute, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Ja, viele sagen, du kannst problemlos mit negativem Eigenkapital fahren als Notenbank. Andere sagen, es geht nur wirklich ganz kurzfristig. Meine These wäre, dass es eben auch ein Vertrauensthema ist, ja, mhm. und dass du als Notenbank natürlich, um Vertrauen in die Währung herzustellen, ja, brauchst du eine solide Bilanz. Wenn die in erster Linie aus Staatsanleihen besteht, die dann eben massiv abwerten,
ja.
Und da gibt es eben jetzt so Schlagwörter wie Debondization oder ABB, ui, hat die Bank of America geschrieben, also Anything but Bonds, dann hast du als Notenbank natürlich ein massives Problem.
Weil jetzt haben wir vorher über den Love Trade bei Gold geredet, ja? Diese Emotionalisierung und wie du auch sagst, Gold und Bitcoin sind emotionale Themen. Kein Mensch sieht sich die Notenbankbilanz an und sagt, alles cool. Also, oder sagt sie, ja, so, der hat da Staatsanleihen liegen, jetzt vertraue ich ihm mehr. So. Das heißt, in Wahrheit geht es darum, das Gold aus dem Keller zu holen, in einem, und das sagt ja auch die holländische Notenbank, in einem Extremszenario, in dem es immer ein Vertrauensverlust im Raum steht oder möglich ist, und weil zu Gold dieser instinktive Vertrauen da ist und, wie du gesagt hast, könnte Bitcoin da eine Rolle spielen. Und da ist die Frage, naja, das kann ja nur dann eine Rolle spielen, wenn die Notenbanken es vorher schon irgendwo in ihren Reserven haben. Also es ist einfach so aus dem Hut zu zaubern, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Variante A ist, Bitcoin wird genutzt, um diese Rekapitalisierung im Privatsektor und bei den Unternehmen durchzuführen, und Gold wird genutzt, um das Ganze auf einem Notenbank-Level zu machen, wo dann auch wieder beide in ihrer Hartgeldrolle quasi aufgehen könnten.
Ja, oder Notenbanken beginnen einfach irgendwann mal Bitcoin zu kaufen. Klingt es nach totaler Zukunftsmusik, aber wieso soll es nicht passieren? Ja, ich kann mich erinnern, 2016, 2017 waren dann Marc und ich bei der Finanzmarktaufsicht und haben gesagt, wir wollen einen Bitcoin-Fonds machen. Ja, wir wollen quasi die neue monetäre Technologie in ein altes System reinbringen, ja, mhm. in die Form eines Fonds. Ja.
Also wir wurden, so wie es BlackRock jetzt gemacht hat.
Ja, wir wurden milde belächelt, sage ich einmal, ja. Ist das jetzt lang her oder nicht? Ja, 2016, 2017, ich weiß es nicht. Ja. Aus der Sicht unserer Kinder ist es ewig lang. Ja. Aus der Sicht eines 80-Jährigen ist es eigentlich eine relativ kurze Zeitspanne. Und da ist schon viel weitergegangen mit den ETFs jetzt natürlich. Ja. Das ist für mich einfach so ein ganz großer, zentraler Meilenstein. Bitcoin ist jetzt im mit Abstand größten Kapitalmarkt der Welt,
ja,
legal, hundertprozentig sicher. Jeder kann sich, das hat auch negative Seiten. Ich glaube, die Volatilität wird eher steigen. Ja? Die Korrelation zu den klassischen Finanzmärkten könnte auch steigen. Aber da ist schon wahnsinnig viel passiert. Ja? Wieso sollen in 7 Jahren nicht Notenbanken beginnen, Bitcoin zu kaufen? Ja? Vielleicht haben sie es eh schon. Wir sehen das beispielsweise jetzt, was war das, glaube ich, Wisconsin hat ein Uni-Endowment Fund 100 Millionen in Bitcoin investiert. Ja. Also ein
bisschen mehr sogar.
Aber immer noch weniger, schon viel, ja.
Immer noch sehr wenig im Vergleich zum Gesamtvolumen.
Natürlich, ja, natürlich. Aber wir wissen, wie die Entscheidungen in Institutionen funktionieren. Ja. Ich merke das auch, je älter diejenigen, die wirklich am Knopferl sitzen, die wirklich die Entscheidungen tätigen, je älter, desto weniger Affinität und auch Offenheit gibt es da bezüglich der Technologie. Da kommen dann halt die gleichen Argumente wie seit vielen, vielen Jahren. Je kleiner die Institutionen, je jünger auch die Entscheider sind, desto offener ist man da, ja. Und das wird sich, das ist quasi eine Einbahnstraße, ja, weil die jetzt in, was sind wir? Wir sind immer jung, ja? Wir sind so mittelalt irgendwie, ja.
Wir tragen Hemd und Glatze und finden das normal.
Genau, ja, genau. Und insofern glaube ich schon, dass es eben, wie gesagt, das ist eine Einbahnstraße und die jetzt, sage ich mal, in unserem Alter werden sukzessive wahrscheinlich in den großen Institutionen wichtiger werden, ja, und mehr Macht bekommen. Und deshalb halte ich es für sehr, sehr gut möglich, ja, dass Bitcoin da eine größere Bedeutung erfahren wird. Ja. Also das ist der eine Punkt. Was jetzt Gold betrifft, du hast was Interessantes gesagt, und zwar, dass es vielleicht Gold auf der Ebene der Notenbanken sein könnte, ja, und Bitcoin auf der Ebene der Privaten.
Ja. Und der Firmen, ja. Ja,
und der Firmen, ja. Das halte ich für gut möglich. Auf der anderen Seite beispielsweise, es heißt ja, Stichwort China, haben wir anfangs schon drüber gesprochen, naja, die chinesische Notenbank hält wahnsinnig wenig Gold. Ja, es sind 4,2% der gesamten Assets, ja, ist jetzt in Gold allokiert.
Aber in der Zeitung steht immer, China kauft Gold wie verrückt.
Ja, genau. Sie haben jetzt 18 Monate in Folge haben sie Gold zugekauft. Viele sagen, und das würde ich auch unterschreiben, dass sie deutlich mehr Gold haben, als sie offiziell publizieren. Aber es ist jetzt nicht so viel wie in der westlichen Welt, ja, ganz, ganz klar. Aber das hat ein wichtiger Vertreter gesagt, und ich glaube nicht, dass der das einfach so aus Jux und Tollerei gesagt hat. Ja, das hat schon auch, das ist sicherlich irgendwie akkordiert worden und freigegeben worden. Er hat gesagt, China owns gold through its people.
Das ist nämlich ein interessanter Punkt, dass man die Menschen und ihr Kapital mitrechnet.
Genau.
Und das war ja auch beim Euro ursprünglich die Idee. Deswegen hat man ja in Europa auch den Goldmarkt liberalisiert, genau, mit der Einführung des Euro. Es ist ja auch grob, die 13.000 Tonnen Gold in der Eurozone sind grob eine Unze pro Person. Also das ist irgendwann einmal so Pi mal Daumen festgelegt, yeah, worden, ja. China owns gold through its people. Genau, das heißt, wenn man den Goldpreis rauftreibt und die Menschen haben Gold, dann kann man die ganze Wirtschaft rekapitalisieren und nicht nur die Notenbanken. Und das Gute daran ist, Gold raufzutreiben und Bitcoin, theoretisch, je mehr quasi oder je purer das Geld ist, desto weniger hast du eine Marktverzerrung. Ne? Also wenn ich jetzt versuche, die Wirtschaft draufzutreiben, indem ich Kupfer aufwerte, dann muss ich plötzlich Kupfer in den Anwendungen ersetzen, wo es eigentlich als Rohstoff gebraucht wird. Das geht nicht wirklich. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Weil nur die Notenbanken zu rekapitalisieren, ist völlig sinnlos. Wir, genau, müssen die gesamte Wirtschaft rekapitalisieren.
Genau.
Und da kommt Bitcoin schon wieder ins Spiel, weil wir eben jetzt in dieser digitalen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts leben. Jetzt kommt AI um die Ecke. Jeder Tag fühlt sich alles wieder schneller gehen als der andere. Da reicht Gold als physisches Metall einfach nicht mehr.
Ja, also ich glaube, ich meine, es gibt genügend Möglichkeiten, wie du Gold quasi digitalisieren kannst, ja. Für mich war es dann oft so, also ich kriege dann oft irgendwelche Slide-Decks, wo es dann heißt, ja, man kann dann eben mit der Gold-Kreditkarte kann man zahlen, ja. Ich habe immer gesagt, ja, die Zahlungsmittelfunktion ist untergeordnet, ja. Ich will eigentlich meine Euros, meine Dollars, was auch immer ausgeben, ja, und möchte in einem Sound Money quasi mein Geld sparen.
Ist ja bei Bitcoin genauso.
Genau, ja. Aber ich meine, ich weiß es nicht, ja. Ich habe da was mitgebracht, Nico.
Kriege ich jetzt ein Bitcoin?
Nein, es ist viel schöner.
Zwei Bitcoin.
Das ist ein Solidus, der ist 1500 Jahre alt, ja.
Hast du mir den nicht schon mal mitgebracht?
Den habe ich schon mal mitgebracht, aber ich finde es einfach schön. Ich weiß nicht, ob Bitcoin in 1500 Jahren eine Bedeutung haben wird. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. Wird Gold in 1500 Jahren noch eine Bedeutung haben? Ich glaube schon, ja. Und auch vielleicht vom Wortstamm, ja, Solidus, solide, das Sold, Solidarität. An all diesen kleinen Dingen erkennt man schon eben auch die Bedeutung von Gold, ja, und vom Sound Money, ja. Und Sound Money kommt ja eigentlich daher, dass es eben das richtige Geräusch macht, ja. Richtig?
Mhm.
Aus der geschichtlichen Perspektive, ja. Und deshalb, wie gesagt, also ich glaube, eine friedliche Koexistenz von Bitcoin und Gold ist möglich. Und das ist auch etwas, das mich wirklich oft nervt, dass da im Bitcoin-Space, ich poste irgendwas auf Twitter zum Gold und dann kommt immer als erste Reaktion, naja, aber Bitcoin ist viel besser, ja. Wieso nicht beides, ja?
Das ist ja das, was ich gemeint habe. Ich habe gemeint, wenn du dir das Ganze quasi aus der Perspektive unserer schlauen zentralen Planer ansiehst und denen mal nichts Böses unterstellst und dann sagst, okay, wie schaffe ich es, wirklich die ganze Wirtschaft zu rekapitalisieren. Quasi, Fekete hat gesagt, Gold ist der ultimate extinguisher of debt. Aber wie schaffe ich das? Wenn ich, in Europa hat man versucht, über den physischen Goldmarkt den Menschen Gold beizubringen. Und das ist auch im Großen und Ganzen gelungen. Also Deutschland und Österreich haben sehr viel Gold. Mhm. Also das sind ja auf Augenhöhe mit den Indern. Aber du musst mehr Menschen erreichen. Und die jungen Menschen, genau die, die du jetzt angesprochen hast, bin vollkommen bei dir. Aber wenn die so denken, musst du sie trotzdem erreichen. Die können ja nichts dafür, dass sie quasi nicht sehen, dass sie eigentlich auch Gold nehmen könnten. Deswegen ist Bitcoin dafür, glaube ich, schon der richtige Weg tatsächlich. Und ich glaube auch, dass der jetzt eingeschlagen wird. Das ist jetzt eh relativ offensichtlich. Und ich bin ehrlich gesagt völlig perplex, wie schnell das jetzt geht. Also völlig. Ich habe vor 2,5 Jahren mit dem Podcast angefangen, da gab es doch kein ETF. Jetzt steht da Trump herum und sagt, he wants the last couple of Bitcoins to be produced and made in the USA. Ja, ich meine, das ist natürlich aus Bitcoin-Perspektive völlig bescheuert, aber das ist eine totale Trump-Aussage. Sage. Ja. Und das ist jetzt auch für mich die Frage zu dieser China versus Amerika, Dollarization versus De-Dollarization. Da möchte ich gerne wieder hin. Also die Chinesen sagen, wie sie wollen weg aus dem amerikanischen System. Die Amerikaner machen Sanktionen gegen Russland, teilweise auch gegen China und zwingen sie auch raus aus dem System. Es gibt offenbar eine Zweiteilung, BRICS. Es gibt einige Staaten, die stehen dazwischen, aber es bilden sich zwei Lager heraus. Welchen Plan verfolgt auf dieser Ebene der Chines und was ist das die Antwort des Amerikaners? Also wollen die jetzt den Yuan, wollen die eine BRICS-Währung, wollen die auf Gold umsteigen und was werden die Amerikaner machen? Da kommen wir dann auch wieder zu Bitcoin und Krypto.
Ich glaube, den Renminbi als Reservewährung zu etablieren, das wird verdammt lang dauern. Als Handelswährung ist es schon wieder ein bisschen was anderes. Ja? Und das sehen wir mit all den bilateralen Agreements. Ja? Das sehen wir mit der One Belt, One Road, ja? Die Seidenstraße. Da gab es Rückschläge. Die Italiener haben beispielsweise gesagt, sie sind nicht mehr dabei. Aber wenn du dir anschaust, was da an Infrastruktur gebaut wird. Ja?
Und ganz kurz, sind die unter Meloni ausgeschert?
Ja.
Meloni und Milei sind offenbar so rechtsorientiert, Meloni eher rechts und Milei eher libertär, die aber sich ganz klar diesem westlichen Lager zuschlagen. Milei ist mit Argentinien aus den BRICS heraus, wo er schon drin war, und Meloni ist auch antirussisch, pro-Israel, glaube ich. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich nehme es an, das Paar würde ins Bild passen, und anti-BRICS. Ne?
Genau. Also ich glaube, diese Scheidung, ja, die findet statt. Ja. Und ich meine, es ist halt ja wie bei jeder größeren Trennung, ja, es läuft nicht, es läuft selten gut ab. Ja. Und es gibt zwei Verlierer. Oft gibt es dann eben auch noch Kinder. Ja,
und in Europa.
Dann vielleicht eben Haustiere, ja, und das Ferienhaus und wer kriegt das Auto und die Kunstgegenstände etc. Also es ist eigentlich immer ziemlicher Bahö, so eine Trennung. Das ist jetzt natürlich total simplifiziert, dass das abläuft. Ja, aber wenn man sich eben diese Trends anschaut, wie gesagt, eben die Mauern, die plötzlich ökonomischer Natur wieder hochgezogen werden, ja, mehr Protektionismus. Ich meine, was waren die Schlagwörter in den letzten Jahren? Reshoring, Onshoring. Ja, wir wollen natürlich weniger abhängig werden von russischen Gasimporten, ne, was Österreich jetzt nicht wirklich geschafft hat bis dato.
Österreich steht mal wieder, wenn Europa sitzt zwischen den Stühlen und Österreich sitzt nochmal eine Ebene zwischiger sozusagen, das ist kein deutsches Wort, aber ja.
Man erkennt daran schon, dass all diese Maßnahmen eigentlich schon in eine Richtung gehen, die eben, wie gesagt, eben diese Globalisierung, die wir in den letzten 30 Jahren gesehen haben, die uns natürlich auch wahnsinnig viel Wohlstand gebracht hat, weltweit. Denn ich glaube, das vergisst man auch immer zu sagen, wenn man sich jetzt die reinen Fakten anschaut, ja, leben wir in den besten aller Welten. Mhm. was jetzt Kindersterblichkeit betrifft, ja, was Zugang zu Bildung betrifft, ja, was Zugang zu sauberem Wasser betrifft. Ja. Also so schlecht ist es nicht, wie es vielleicht, ja, wenn man 15 Minuten auf Twitter schaut oder wo auch immer, wie man sich eigentlich die Kugel geben, ja, weil alles ganz, ganz mies ist.
Twitter ist furchtbar, muss ich immer wieder löschen.
Aber klar, dieser disinflationäre Impact, ja, der Globalisierung, der wird jetzt reversiert. Ja, das bedeutet auch strukturell unserer Meinung nach höhere Inflationsraten, mehr Inflationsvolatilität. Ja, denn ich kann natürlich jetzt komplett auf Importe verzichten, ja, aber zu welchen Preisen und zu welcher Qualität? Aber was du eingangs gefragt hast bezüglich China, was will China? Ich glaube, China will einfach ernst genommen werden. Ja. China will am großen Verhandlungstisch seinen Platz haben. Ich meine, es hat auch ein bisschen so mit den Opiumkriegen zu tun, beispielsweise diese
Jahrhunderte-Erniedrigung,
diese Kränkung, ja, diese Erniedrigung, ja. Und ich war jetzt leider das letzte Mal vor Covid 2019 in Shanghai. Ein sehr guter Freund von mir war jetzt vor kurzem drüben, der war komplett perplex, ja, wie modern es dort ist, ja. Was dort für Autos herumfahren, ja, wie weit die Technologie ist in Shanghai. Ja.
In den großen Städten.
In den
großen, weil das ist schon noch anders.
Gut, aber Shanghai sind 30 Millionen Leute, ja, und ich weiß nicht, wie viele chinesische Großstädte unter den Top 10 Städten sind. Klar, am Land schaut es natürlich ganz anders aus, ja, aber andererseits, wenn ich in eine amerikanische Großstadt fahre, wenn ich in New York bin, ja, ich bin öfters beruflich in Denver beispielsweise, ist jetzt keine riesengroße Stadt, aber das ist genau das Gegenteil, komplett abgranzt. Ja. Das fühlt sich an wie in den 70er Jahren von der Infrastruktur her. Das heißt,
wir sind doch die Sowjets. Wir sind am absteigenden Ast und wir haben so viel Sozialismus. Ich meine, das würden ja viele unterschreiben.
Ja, wenn man es simplifizieren will, ja, vielleicht. Ja. Und mir ist es auch in China immer so vorgekommen, also die sind wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grade sogar kapitalistischer als wir. Klar gibt es dann irgendwo einen Plafond, ja. Also es wird dann irgendwo wahrscheinlich sehr, sehr politisch, ja, und man muss einfach die richtigen Kontakte haben. Aber gut, das ist in Österreich auch, schadet in Österreich auch nicht.
Naja, gut, in Österreich machen wir das, weil so wie wir das immer gemacht haben, nicht? Österreich ist ein Land, das funktioniert auf der Basis dessen, dass jeder da wen kennt, wenn er wen braucht, egal genau. Ob es ein Automechaniker ist oder ein politischer Entscheidungsträger.
Ja? Nein, ich meine, ich habe das meinen Schweizer Partnern einmal erklärt, dass es bei den Autofahrerclubs, ja, einen roten und einen schwarzen gibt. Ja, das haben die nicht fassen können, ja. Och, das ist ja wie in der Sowjetunion, hat der eine gesagt, wie ich das ganze System einmal erklärt habe, ja. Also so falsch ist es nicht. Und ich glaube schon, dass China einfach, der Automobilmarkt ist dafür wahrscheinlich ganz maßgeblich, ja. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, was die STEM-Fächer betrifft, ja, also Science, Technology, Machinery und noch irgendwas. Ja.
Richtiges Zeug halt.
Das sind, glaube ich, 3,2 Millionen Absolventen pro Jahr. In den USA sind es, glaube ich, 800.000, in Deutschland sind es 200.000. Also ich glaube, jetzt so ein bisschen dieser arrogante Blick auf China, dass es ja, die kopieren ja nur alles, ja, fertigen nur irgendwelche Sportschuhe und den Rest schauen sie sich von uns ab. Ich glaube, das hat vielleicht vor 10, 15 Jahren war das noch richtig, aber die haben uns da schon überholt. Und was man natürlich auch sagen muss, das Schuldenproblem, weiß nicht, den Arthur Hayes kennst du wahrscheinlich, oder?
Ja, natürlich, ja, von, was war das? Jetzt seine BitMEX. Börse geheißen, BitMEX, ja.
Der hat es einmal ganz interessant geschrieben. Er hat gesagt, wann sind die Healthcare-Costs, also die Ausgaben pro Person am höchsten? Ganz am Ende.
Ja, klar.
Ganz am Ende, ja, wo es dann quasi Palliativmaßnahmen gibt, ja, wo man wirklich nur verzögert.
Ah, versucht. Du meinst ganz am Ende eines Menschenlebens?
Ja.
Ich dachte jetzt ganz am Ende eines Fiat-Zyklus.
Naja, das war die Analogie. Und er hat gesagt, okay, man versucht dann noch quasi den Tod quasi zu verzögern, ja, dass man dann noch ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre gewinnt. Ja. Wenn ich mir die Situation in den Vereinigten Staaten anschaue, 11 Billionen zusätzlicher Schulden in den letzten 4 Jahren. Jetzt wieder, gestern ist das, glaube ich, rausgekommen, die Defizitschätzung für 2024 1,9 Billionen US-Dollar. Also die Dings, wir sind da munter auf der Exponentialfunktion, ja, und jetzt muss man halt wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um noch einen ökonomischen Effekt zu sehen. China hat natürlich auch verdammt viel Schulden, ist von der Struktur her ein bisschen anders gelagert, aber man könnte wenigstens sagen, okay, sie haben es vielleicht für etwas sinnvollere Dinge genutzt, ja, wie eben beispielsweise den Aufbau der Infrastruktur. Ja, wenn man sich einfach nur die...
Ich tue mir halt schwer, es gibt halt auf YouTube, ich weiß auch nicht natürlich, wie seriös das ist, aber es gibt eigene Kanäle, die heißen nur China Fakes Everything, ja, wo du die ganzen aus Pappmaché gebauten Häuser anschauen kannst und die gefakten Medizinprodukte und teilweise sind jetzt aufgetaucht in chinesischen, in Boeings sind aufgetaucht gefälschte Ersatzteile oder so, also ich möchte jetzt nicht sagen, was irgendwie, vielleicht waren es auch keine Boeings, sondern chinesische Flugzeuge. Also, es gibt da offenbar einfach vom moralischen oder vom ethischen Standpunkt her sind die schon anders drauf als wir, was Wirtschaften betrifft. Und ich möchte uns überhaupt nicht über den Klee loben. Ich glaube, dass wir im Westen, das habe ich übrigens schon vor Bitcoin schon geglaubt, ich glaube, dass wir einfach noch den Kollaps von unserem Sozialismus brauchen. Wir haben einfach noch, uns geht's noch, wir sind noch nicht drüber. Osteuropa ist drüber, so. China hat eine ganz andere Form der Reform gefunden, aber zum Beispiel die chinesische Demografie ist ja nicht sehr optimistisch, ne? Also, das ist.
Ja, aber wer eine Ein-Kind-Politik durchsetzen kann, kann auch eine Drei-Kind-Politik durchsetzen.
Okay, fair enough. Aber jedenfalls, was ich meine, ist, dass wir das eben im Westen. Wie du richtig sagst, es gibt viele Dinge, die bei uns schlecht funktionieren, aber wir hätten ja das Potenzial, alles innerhalb von einer Generation wieder komplett auf Vordermann zu bringen. Wir müssten es nur zulassen. Und dafür fehlen uns natürlich jetzt in diesem End-Fiat-System, wo auf jeden produktiven 5 Bürokraten kommen, da fehlt jetzt noch die Energie, da fehlt jetzt die Dynamik.
Ja, du schau, Nico, ich bin jetzt auch kein China-Experte, ja, aber ich merke nur, dass da dieses große Feindbild aufgebaut wird, ja, wenn man mit Chinesen spricht, ja, die sind viel pragmatischer, ja, also die interessiert gar nicht die Politik, die wir da fahren, ja, und irgendwie dieses ganze Virtue Signaling, ja, mit falscher Nachhaltigkeit, denn beispielsweise eben in Shanghai, da fahren halt richtig viele Elektroautos herum. Ja. Wenn du da anschaust, in Indien beispielsweise, wie der Solarpark hingestellt, der 5-mal so groß wie Paris ist. Ja. Also ich glaube, unsere Wahrnehmung da ist sicherlich eine sehr US- und Europa-zentrierte und wir vergessen ein bisschen, was da in den Emerging Markets gerade passiert. Ja. Auf der anderen Seite, wenn's halt um das, sage ich mal, und da sind wir noch gar nicht so viel drauf eingegangen, was Xi Jinping jetzt wirklich will, was die Währungsseite betrifft. Ja. Also ich glaube einerseits, wie gesagt, die Seidenstraße spielt da eine Rolle, aber ich glaube, sie sind sich sehr wohl bewusst, dass eben Geld ein Netzwerkgut ist und dass wir eben im Bereich Infrastruktur, seien es jetzt Straßen oder das Automobil etc., ja, wenn man bestehende Infrastruktur ersetzen will, ja, das dauert einfach, ja. Da gibt es technologische Sprünge, ja, dann fließt natürlich plötzlich mehr Kapital rein, ja, und dann gibt es irgendwann diesen Tipping Point, ja, wo dann halt wirklich die Kutsche durch das Automobil ersetzt wird. Louis & Gough vergleicht eben den Dollar mit Microsoft Windows und sagt, ja, es ist im Endeffekt der Standard weltweit. Es gibt dann eben so kleine Teile im Kreativbereich, ja, also Grafiker, vielleicht auch im, weiß ich nicht, bei Journalisten etc. Da hat Apple wirklich Marktanteil gewonnen und er vergleicht eben quasi dann den Renminbi mit Apple. Aber es reicht jetzt noch nicht dafür, dass halt Apple quasi Windows ersetzt, ja, weil du müsstest dann eben auch den Dollar zu ersetzen durch eine andere Fiat-Währung, dann bräuchtest du eben einerseits kostet das, ja, es ist komplex, es ist aufwendig, es ist mühselig, ja, zu wechseln zu einem anderen System, aber es müsste auch der Nutzen von dem neuen System erkennbar sein, ja, und deutlich höher sein. Deshalb glaube ich nicht, dass wir jetzt da von einem von einem Dollar-Standard auf einen Renminbi-Standard oder so wechseln werden. Ich glaube, die nächste globale Währung wird eben keine Fiat-Währung sein. Ja. Down the road.
Keep talking.
Aber das wird, ja, das kann noch eine Weile dauern. Ja. Und ob es dann eben eine Golddeckung ist, eine Bitcoin-Deckung, eine Commodity-Deckung, was auch immer, ja, ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, dass Gold auf jeden Fall in diesem großen Spiel eine Rolle spielt. Ja. Denn, wie gesagt, die Notenbanken kaufen seit 2022, wieso seit 2022 eigentlich? Ja. Da ist es losgegangen mit den Sanktionen und es wurden eben die russischen Währungsreserven wurden eingefroren. Es wurden auch die Assets von russischen Oligarchen etc. wurden eingefroren. Und das hat natürlich für viele andere aus den Emerging Markets war das ein bisschen ein Weckruf. Okay, wenn das bei den Russen so schnell passieren kann, wieso dann nicht bei uns? Und deshalb haben da eben die Notenbanken begonnen, massiv Gold zu kaufen, sich raus zu diversifizieren aus dem US-Dollar, aus US-Treasuries. Und deshalb war, glaube ich, da wirklich so im großen Bild, wenn man ein bisschen rauszoomt, war 2022 wirklich ein Punkt, wo sich was verändert hat im System. Ja, wo Gold plötzlich eben quasi so eine Renaissance erfahren hat, ja, als neutrales Reserve-Asset. Du bist ja auch ein großer Wrestling-Fan, oder? Aber du weißt noch, wir als Kinder der 80er Jahre, so in den 90er Jahren, wie ich in der Unterstufe war, WWF, ja, kannst du dich erinnern?
Ja, natürlich. World Wrestling Federation, The Undertaker.
Genau, ja. Bret Hitman Hart, ja. Hulk Hogan natürlich, ja. Und ich habe dann einen Spätzle in der Klasse gehabt, der Basti hat immer gemeint, das ist echt. Basti, das kannst du nicht, das ist Show, ja, das ist gute Show, ja, aber das ist Fake, ja, das ist einfach, da gibt es ein Skript, und er hat immer gesagt, nein, das ist echt, ja. Ich weiß nicht, ob er es immer noch glaubt, ja, aber da haben wir wild diskutiert, ja. Aber jedenfalls gibt es im Wrestling, gibt es den sogenannten Heel-Turn, also generell gibt es ja immer einen Bösewicht, ja, und dann gibt es den Guten, der Gute ist tugendhaft, ja, der schaut gut aus, ja, der ist stark, der ist vertrauenswürdig, ja, und dann gibt es den Bösewicht, ja, also den Undertaker oder wen es dann noch gegeben hat, die sind halt die Betrüger, ja, die sind hinterlistig, ja, die schauen böse aus, ja. Und es gibt dann aber auch einen Punkt, wo das Publikum sagt, hey, der Bösewicht, der ist eigentlich irrsinnig sympathisch, das ist eine coole Socke, ja. Und dann gibt es eben diesen sogenannten Heel-Turn, wo der Bösewicht plötzlich zum Guten wird. Und das bekannteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich The Rock. Ja. Der war früher Bösewicht und ist dann eben im Zuge von so einem Heel-Turn ist er zum Guten geworden und dann eben einer der bestbezahlten Action-Darsteller. Und ich glaube irgendwie, dass 2022 der Punkt war, wo es beim Gold so einen Heel-Turn gegeben hat. Wo Gold plötzlich quasi seitens der Notenbanken, der Emerging Markets, als etwas wahrgenommen wurde, das eben nicht da nur irgendwo im Safe herumliegt, sondern etwas, das mir im Zweifelsfalle halt wirklich Diversifikation bringt, was hundertprozentiges Eigentum ist, ja, wo es kein Counterparty-Risiko gibt, ja, wo nicht die andere Seite sagen kann, okay, das ist eingefroren, das ist wertlos. Ja. Und ich glaube, dieser Heel-Turn hat stattgefunden.
Da haben sie erstaunlich lang gebraucht, weil das haben sogar die Europäer gecheckt, nicht? Warum haben wir unsere Goldreserven 2015 nach Hause geholt zur Hälfte? Ne? Weil 2008 sind einfach für 3 Tage die Lichter ausgegangen und wenn da in Washington keiner abhebt und du hast kein Kapital, du hast nichts, auf das du zurückgreifen kannst, dann siehst du nicht gut aus. Ja, und da ist halt sozusagen Gold im eigenen Land zu haben eine Möglichkeit. Und ich sehe aber diesen Heel-Turn, das muss man ganz klar sagen, jetzt mit BlackRock oder auch Trump, sehe ich bei Bitcoin und sogar Krypto derzeit ganz massiv. Also die Amerikaner sind offenbar drauf und dran, einfach dieses Ding für sich zu nutzen. Mhm. Und bei den Chinesen ist es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil die machen auch Bitcoin-ETFs. Ja. Sie haben zwar offiziell Mining verboten, aber es kommen immer noch 20% der Hashrate aus China. Mhm. Und ich habe in Prag eine Geschichte gehört, die mich total fasziniert. Und zwar von einem Bitcoiner aus Venezuela. Und der hat erzählt, wann immer du in der Zeitung stehen siehst, dass in Venezuela das Mining verboten wird, geht es eigentlich nur darum, dass die sozialistische Regierung irgendwann wieder eine große Beschlagnahmung von Minern vornimmt, die sie dann aber selber für sich und ihre Freunde in der Partei, ihre Cronies, vereinnahmt und dann weiterlaufen lässt. Also dass diese Länder die ökonomische Bedeutung von Bitcoin schon längst verstanden haben, aber eben nicht die Bevölkerung daran teilhaben lassen wollen, sondern sich das selbst nehmen. Und ich glaube, dass in China möglicherweise was sehr Ähnliches passiert ist. Dass diese 20%, ein großer Teil der Hash wird schon geflüchtet, in Kasachstan und Amerika und so weiter, aber dass diese 20%, dass das einfach quasi staatlich kontrolliertes Mining ist, das jetzt einfach von und für die Notenbank, also nicht die Notenbank, die chinesische kommunistische Partei stattfindet. Ob das jetzt in irgendeinem Zusammenhang mit irgendwelchen globalen Überlegungen oder auch nur Balance Sheet ist, weiß ich nicht. Oder ob es nur ums Bereicherung geht, ist beides möglich. Ja? Aber ich meine, gerade in China, wenn du zur Elite gehörst, das Erste, was ich haben will, ist Bitcoin, um Kapital hin und her schicken zu können, ja, aus einem abgeschlossenen Land.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code Was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code Was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Ja, ich meine, früher hat man es ja, und das beschreiben wir auch im Gold Report, bis 2022 war eigentlich der Immobilienmarkt global, war halt quasi ein Hafen für Liquidität, die aus dem Land China rausgekommen ist. Ja, das war bei den Russen war es vielleicht in Wien teilweise, aber in erster Linie in London. Ja.
Bei Chinesen Vancouver, Sydney, Australien, und Vancouver.
Ja. Sydney und Vancouver und das hat sich dramatisch geändert. Ja. Es kann gut sein, dass es Bitcoin ist. Ich meine, vielleicht noch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, Nico, aber wenn wir uns einfach ein bisschen die Dimensionen überlegen, ja, und sagen wir so die Relative Scarcity, also diese relative Knappheit. Ja. Wir haben jetzt noch nicht viel über die Konjunktur gesprochen, über die Schuldensituation, über Inflation und so weiter. Aber vielleicht nur, um das ein bisschen so zusammenzufassen. Die Lynn Alden hat das einmal sehr, sehr gut beschrieben. Und gesagt, okay, gemäß der offiziellen Schätzungen vom CBO, Congressional Budget Office, wären wir in den Vereinigten Staaten jedes Jahr so zwischen 1,5 bis 2 Billionen Defizite sehen. Ja? Also das kommt an Schulden dazu. Unter der Voraussetzung, dass wir keine Krise sehen und keine Rezession sehen. Was ich auf Sicht von 10 Jahren finde ich das relativ optimistisch. Ja? Aber sagen wir mal, 20 Billionen sind die zusätzlichen US-Staatsschulden, nur USA. Ja? Und ich glaube, die Amerikaner haben insgesamt 34% der weltweiten Schulden. Mhm. Sagen wir mal 3, ja, sind 60 Billionen weltweit. Unter der Prämisse, ja, dass wir diesen fiskalischen Weg weitergehen, ja, dass wir sagen, okay, die Fiskalpolitik übernimmt das Ruder. Das haben wir damals, der Report hat geheißen, Monetary Climate Change, wo wir gesagt haben, Fiskalpolitik wird viel, viel wichtiger als die reine Geldpolitik.
Also das, was der Staat und die Regierung tun, ist wichtiger als das, was die Notenbank
genau
tun.
Genau, das war eigentlich die Entwicklung, die wir im Zuge der Corona-Krise gesehen haben, ja, wo sie gesehen haben, okay, reine Geldpolitik wirkt nicht, ja, wir müssen fiskalisch massiv stimulieren. Ja, und es hat auch funktioniert und es ist dann plötzlich halt eben in Form von Inflation auch zurückgekommen. Aber
das ist der Grund, warum wir Inflation gesehen haben.
Naja,
Naja, klar. Natürlich, weil das Geld diesmal wirklich in die Marke geblasen wurde. Genau. Und ein zweiter Grund, der völlig übersehen wird, weil er einfach nicht verstanden wird, wir haben es vorher schon besprochen, nicht? Also der Zusammenbruch des Euros als Zahlungswährung international nach der Sperrung der russischen Reserven hat natürlich dafür gesorgt, dass dieses Geld nach Europa zurückgeflossen ist. Die haben sich das ja nicht aufgehoben, ja, sondern das wird einfach nicht mehr gebraucht. Genau, die Nachfrage ist international gesunken, es fließt nach Europa zurück und das hat auch für Inflation gesorgt. Ja.
Also insofern, bevor wir die große De-Dollarization sehen, ja, sehen wir eher die De-Euroization. Ja. Wir sind von den Tops, glaube ich, da waren 34% aller Devisen oder 39% aller Devisentransaktionen inkludierten den Euro und jetzt sind wir irgendwo bei 32-33%. Mhm. Ja, da ist schon was passiert. Aber um den Gedanken nur zu Ende zu formulieren. Also sagen wir mal 60 Billionen zusätzlicher Schulden in den nächsten 10 Jahren, ja, so Daumen mal Pi. Okay, wie viel Gold wird in den nächsten 10 Jahren gefördert?
Hast du nicht 20 gesagt?
In den USA.
20 Billionen.
In den USA 20 Billionen. USA sind eben ein Drittel der weltweiten Schulden.
60,
ja.
Okay, ja.
Sagen wir mal, es macht jeder den Amerikanern gleich, ja, sagen wir mal 60 Billionen. Okay. Sollen es 40 oder 50 sein, ist auch relativ wurscht. Okay, Gold. Es heißt zwar oft, okay, Asteroiden-Mining etc., ja, und es könnte jetzt irgendwie der technologische Durchbruch kommen, ja, dass plötzlich der Goldbestand sich vervielfacht, ja, oder in Burundi ein riesiges neues Goldvorkommen gefunden werden. Fakt ist, ganz, ganz langfristig liegt die Geld- oder sagen wir Goldmengeninflation so bei 1,6%, circa das Bevölkerungswachstum, ganz interessant. Mhm. Und das Schöne und das zeige ich in meinen Vorträgen ab und zu, wieso ist Gold eigentlich wertvoll oder wieso wird Gold geschätzt, weil eben dieses Geldmengenwachstum so stetig ist, ja, weil es eben wirklich kaum eine Volatilität gibt, ja, und wenn du dann anschaust, M2 beispielsweise, ja, Riesenwohler, ja, tendenziell eben nach oben hin, aber es
beim
gab...
Dollar, also,
genau, ja, genau. Okay, sagen wir, das würde bei jetzigen Goldpreisen, ja, sagen wir, auf Sicht der nächsten 10 Jahre bei der gleichen, beim gleichen Angebotswachstum wie in den letzten 100 Jahren, sind wir bei ca. 2,3 Billionen, würde da hinzukommen. Mhm. Bei Bitcoin wissen wir über die nächsten 10 Jahre, das sind 2,5 Halving-Zyklen, sind es, glaube ich, 1.025.000 Bitcoin.
Also ganz banal, also vereinfacht gesagt, bis 2034 sind quasi alle Bitcoin gemeint.
Genau, ja.
Der Rest, das letzte Prozent, erstreckt sich auf über 100 Jahre und ist de facto bedeutungslos.
Genau. Ja. Also du hast dann diese absolute Knappheit. Ja. Ja. Und wenn du dir diesen Vergleich da, ja, zwischen Schulden und dann eben des extrem geringen Geldmengenwachstums, ja, und auch des prognostizierbaren Geldmengenwachstums, einerseits aufgrund der Geologie und andererseits aufgrund des Codes anschaust, dann ist das wahrscheinlich der beste Case für Gold und für Bitcoin, den man machen kann. Ja. Also was sind das? 1 Million Bitcoin beim heutigen Preis von ca. 60.000, ja, sind 60 Milliarden Dollar. Mhm. Das ist Peanuts. Ja. Also ich glaube, wenn man sich dann eben, und das ist mir dann eben auch wichtig, um ein bisschen so dieses Gold versus Bitcoin ein bisschen zu entkräften, wenn man sich dann eben anschaut, was auf der anderen Seite passiert, ja, im Fiat-System, ja, auf der Schuldenseite, dann lässt mich das eigentlich relativ entspannt in die Zukunft blicken. Ja.
Aber das ist genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt. Jetzt kommen wir, das wird spannend jetzt. Weil du gesagt hast, okay, China hat das, wo ist das Gold der Chinesen in den Händen, wo ist das Gold von China in den Händen der Chinesen, das hast du ja gesagt. Mhm. Die Amerikaner haben aber nicht genug Gold in den Händen. Aber du kannst ihnen Bitcoin geben. Und genau das machen sie jetzt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also, ich meine vielleicht auch, wieso hat Europa eigentlich so viel Gold?
Insgesamt, also als die Staaten oder die Bevölkerung?
Staaten, ja.
Ja, weil das immer der Plan war.
Naja, weil die Amis 30.000 Tonnen Gold hatten, ja, und die Europäer, allen voran Europa, Deutschland und Frankreich eben permanente Handelsbilanzüberschüsse hatten, ja. Und dann ist eben wahnsinnig viel, der Dollar is as good as gold, ja, wahnsinnig viel Gold nach Europa geflossen, ja. Bis es dann halt irgendwann einmal geheißen hat, okay, 8000 Tonnen haben wir jetzt nur noch, ja, wenn es so weitergeht, haben wir Amerikaner bald gar kein Gold mehr, ja. Und ich glaube schon, dass man, und da schließt sich vielleicht auch ein bisschen der Kreis, dass wir jetzt eben so einen Gold Drain von der westlichen Welt in die Emerging Markets sehen, ja. Dass das Gold immer dorthin geht, wo eigentlich wirklich die Produktivität hoch ist, ja, wo reales Wirtschaftswachstum vorhanden ist. Und das merken wir jetzt, dass es eben vom Westen in die Emerging Markets fließt. Ja. Welche Rolle Bitcoin dabei spielen wird, ja, ist schwer zu sagen. Aber Fakt ist, und das ist eben im Zuge meiner Bitcoin-Reise, wie gesagt, Marc und ich waren da 2016, 2017, haben wir schon mit der Aufsicht gesprochen, haben mit den Banken gesprochen, haben mit den...
Ihr habt ja auch einen Fonds, in dem ihr Gold und Bitcoin miteinander mischt und die Performance sieht ziemlich gut aus, oder?
Genau, ja. Und aber ich glaube... Jetzt ist es eben all diese Fragezeichen von früher, ja, ist das jetzt Geld, ist das ein Asset, ist das eine Commodity, ja, wie ist das eigentlich steuerlich zu behandeln, ja, wie soll man das eigentlich lagern? All diese Probleme gibt es nicht mehr, ja. Das ist jetzt vollkommen klar. Und ich glaube auch nicht, da hat es ein sehr, sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem österreichischen Vertreter von der Finanzmarktaufsicht. Ja. Also ich glaube, man braucht einfach eine Schublade, wo man es reingeben kann. Ja. Also ich glaube, so regulatorischer Wildwuchs, das ist natürlich etwas, das der Staat nicht will. Ja. Aber wenn es quasi den Stempel gibt, ja, wenn man sagt, okay, das ist steuerlich so zu behandeln, ja, und das ist aus Sicht der Kapitalmärkte so zu behandeln und das wird innerhalb der Banken so dargestellt, dann glaube ich nicht, dass es jetzt die große Allianz gegen Bitcoin gibt. Ja. Und ich glaube, all diese Themen sind in den letzten Jahren sukzessive abgearbeitet worden.
Das heißt aber, dass die Tür offen ist eben zu dieser Rekapitalisierung durch Bitcoin. Weil wir müssen ja in diesem Zweikampf, Trump war der Erste, der wirklich China als Feind benannt hat, aus amerikanischer Sicht. Ich glaube, dass dieser Konflikt weitergehen wird. Aber der Unterschied zum alten Kalten Krieg ist der, und das hast du auch schon erwähnt, es wird nie zu einer derartigen Entflechtung kommen, wie wir sie damals gesehen haben. Dafür sind wir viel zu miteinander verbunden. Das heißt, es gibt so eine Art Gleichgewicht des Schreckens bei gleichzeitigem Handel. Ja, weißt du?
Ja, hoffentlich.
Das ist zumindest das, was wir jetzt sehen. Und da hast du auch vorher gesagt, wird es eben nicht nach dem Dollar, sehr ganz interessant, nach dem Windows ist ja nicht macOS gekommen, sondern das iPhone. Mhm. Und nach dem Benzinmotor ist ja nicht ein noch besserer Benzinmotor gekommen, sondern der Tesla. Weißt du, was ich meine? Also es ist dieses Upgrade, das ist schon Bitcoin.
Aber es sind viele immer bessere, effizientere Verbrennermotoren gekommen.
Ja.
Definitiv.
Ja, klar. Ja, aber ich sage ja nicht, dass der Dollar verschwinden wird oder so, das glaube ich ja nicht. Aber wenn du es rekapitalisieren willst unter der Motorhaube, dann kannst du es machen mit. Und du musst irgendwie, so haben wir auch angefangen, du musst irgendwie diese ganzen Schulden in irgendwas reinpumpen. Und gleichzeitig sagst du, was ist der Investment Case ist, scarce assets.
Genau, ja.
Klammer auf, Immobilien sind ein großes Fragezeichen, weil plötzlich gibt es Alternativen, um Geld langfristig zu bunkern. Das hatten wir vorher nicht. Ja, weil das heißt, der Investment Case für Gold und Bitcoin ist eigentlich glasklar. Not financial advice.
Der Ralf Rangnick, um vielleicht, also wie gesagt, ich bin kein China-Experte, aber Ralf Rangnick, der ja jetzt österreichischer Teamchef ist, ja, wie wir wissen, sehr, sehr erfolgreich und davor eben.
Wenn dieses Interview erscheint, sind unsere Gruppenspiele schon geschlagen und dann wissen wir, wie erfolgreich er war, aber zumindest der Weg dorthin war auf jeden Fall spannend. Ja.
Aber er hat es einmal gesagt in einem Interview, da wurde er gefragt, was einen langfristig erfolgreichen Fußballverein ausmacht und er sagt, das sind die drei Ks. Kapital, Kompetenz und ein Konzept. Ein langfristiges Konzept, ja, ein Spielkonzept. Mhm. Und wenn man das vielleicht ein bisschen so auf das Big Picture umwälzt, ja, glaube ich schon, dass die Emerging Markets und speziell China eben diese drei Ks haben, ja, und diese Strategie auch wirklich langfristig verfolgen. Ich glaube auch, dass die Amerikaner durchaus einen Plan haben. Ja. bei Europa bin ich mir nicht ganz so sicher, ja, ob diese 3Ks verfolgt werden. Ja.
Na, Kompetenz sicher nicht.
Kapital, ja,
Kapital noch immer vorhanden. Kapital ist da. Und der Kapitalstock ist das, von dem wir am allermeisten leben, oder?
Aber ein Konzept, ja, nein, weiß ich nicht. Ja. Glaube ich nicht. Ja. Also,
ich glaube aber ganz ehrlich, ich glaube, dass mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir China überschätzen. Dass da mehr im Argen liegt, als wir es glauben, nach außen hin. Es ist nur mein Bauchgefühl, ich war noch nie dort. Ich weiß gar nicht, ob ich mich bei all den Aussagen, die ich schon getätigt habe über die CCP, überhaupt dorthin trauen darf. Ja? Oder ob ich nachher nach Hause komme. Ja? Aber der Fakt ist, wenn sich China öffnen würde, würden sowohl die Menschen als auch das Kapital in Massen fliehen.
Ja, initial. Ja.
Der Fakt ist, es ist natürlich aufgrund seiner Einparteienstruktur gewaltig korrupt. Unglaublich korrupt, also ohne dass wir, also wissen wir nicht, aber wir können es natürlich annehmen. Jetzt ist der Westen natürlich auch nicht.
Wie viele Parteien gibt es in den USA?
Das ist eine Frage der Definition, aber ist schon klar. Ja, ich sage ja nicht, dass das USA-System automatisch besser ist, aber ich glaube, wir wissen über das System, also es ist durch die Offenheit der Meinung und der Medien und die ist natürlich schon relativ offen, wir wissen mehr darüber Bescheid. Ich weiß nicht über Bescheid über China, ja? Aber ich bin halt, ich tue mir schwer, wirklich daran zu glauben, dass das nächste Jahrhundert das chinesische Jahrhundert sein wird, ganz banal gesagt.
Schau, ich war ein paar Mal in China, ich war jedes Mal wirklich beeindruckt, ja. Nicht nur vom ganzen Spirit her, ja, wie motiviert die Leute sind, ja, von der Technologie, auch von der Kultur natürlich. Ja. Ich meine, das war schon immer eine Hochkultur. Ja. Also jedes Mal war ich beeindruckt und je mehr ich mit Leuten spreche, die wirklich vor Ort sind, ja, desto mehr gelange ich zur Überzeugung, dass wir im Westen China massiv unterschätzen.
Okay, interessant.
Unterschätzen, okay. Ja. Die Wahrheit ist wahrscheinlich so wie oft irgendwo in der Mitte. Ja. Aber wenn ich mir allein die Infrastruktur anschaue, Vergleich USA versus China, ist es vollkommen klar. Ja. Der Automobilmarkt, ja, wie gesagt, das ist natürlich speziell für Deutschland, das ist irgendwie so der nationale Stolz. Was da für Autos aus China auf den Markt kommen, ja, was die für eine Reichweite haben, ja, wie die auch aussehen, ja, glaube ich, werden wir sehr, sehr viele chinesische Autos auf der Straße sehen in 10 Jahren.
Das ist eben der Punkt, das ist eben, was ich vorher gemeint habe, wenn ich sage, wir brauchen im Westen, vor allem in Westeuropa, noch den Zusammenbruch, ohne jetzt negativ zu sein. Aber wenn die deutsche Autoindustrie sich verabschiedet, dann ist wirklich Schicht im Schacht in Westeuropa.
Ja, wobei vielleicht ist es halt, ich meine, das, was die
vielleicht
Pendel
muss das
geht,
sein.
Halt immer in eine Richtung, ja, aber vielleicht können die sich auch neu erfinden. Ja, wirkt jetzt im Moment nicht so. Ja, aber
du erfindest dich eben nicht, und das ist auch das Argument gegen Amerika, du erfindest dich nicht neu, wenn du quasi on top of the world bist. Du erfindest dich neu, wenn du gefallen bist.
Ja, genau, ja. Aber ich meine, das ist halt auch die Aufgabe von Unternehmern, ja, auf solche Dinge zu reagieren, ja, und härter zu arbeiten, bessere Produkte zu bringen, innovativer zu sein, ja. Also wie gesagt, ich würde das jetzt nicht zu pessimistisch alles sehen, ja. Aber wie gesagt, wenn ich mir China als Ganzes ansehe, dann glaube ich nicht, dass wir wirklich einen Blick dafür haben, was da alles passiert auf der technologischen Seite. Mhm. Wenn du dir anschaust, eben die Uni-Absolventen, wenn du dir ansiehst, wie sie eben auch jetzt, wie gesagt, am Immobilienmarkt beispielsweise diese Bereinigung zulassen, die schmerzhaft ist, ja, die eigentlich deflationär ist. Da passiert schon sehr, sehr viel. Ja. Aber es hat natürlich, und wie gesagt, ich glaube, wir sind da beide irgendwie trotz allem eher optimistischer Natur. Aber wenn du dir natürlich anschaust, wie dieses Wettrüsten nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene stattfindet und vielleicht auch auf der monetären Ebene, sondern eben auch auf militärischer Ebene, dann wirkt es jetzt schon eher so, als ginge es in Richtung Eskalation. Ja? Und 1,3 Billionen für die Kriegswirtschaft, ja, die da investiert werden sollen. Die Frage ist halt, also sagen wir so, wir haben ja jetzt schon massive budgetäre Probleme und eine These im Report ist eben auch, dass Schuldenkrisen weniger die Emerging Markets betreffen werden, sondern eher die Industrienationen, beispielsweise in Europa, nicht Italien, weil die Italiener stehen eigentlich gar nicht so schlechter, wie sie immer dargestellt werden, sondern beispielsweise Frankreich. Ja.
Und die Zerstörung durch Krieg ist auch eine Form der Rekapitalisierung, ne?
Naja, ja, so weit will ich noch gar nicht gehen, aber einerseits, wenn wir natürlich all diese hehren Ziele verfolgen, ja, also einerseits natürlich den ganzen Umbau, ja, weiß ich nicht, in Richtung alternativer Technologien und alles wird plötzlich muss ganz grün sein. Dann auf der anderen Seite natürlich auch eine Demografie, die uns am Kopf fällt, ja, Sozialsysteme, die sehr, sehr stark ausgeprägt sind. Und es ist einfach Fakt, ja, das hat man, was war das in Deutschland, diese Proteste der Bauern, wenn man halt irgendwelche Subventionen einmal ausgehändigt hat, das wieder zurückzunehmen, kommt einfach nicht wahnsinnig gut an.
Das sage ich ja,
bei der Bevölkerung. Und jetzt kommt eben zusätzlich noch eben diese massive Aufrüstung dazu, ja.
Das ist mein Punkt ist genau der, wir brauchen eine Form von Neustart im Westen. Und der kann hoffentlich friedlich stattfinden, und da halte ich Bitcoin für eine total wichtige Sache, weil wir dadurch ein neues Asset aufsteigen lassen, das global, auf das sich alle einigen können, bei dem einfach das auch so schnell geht, dass das alle mitmachen und dass dann auch die Konfliktlinien neu zieht und vielleicht einen schlimmeren Konflikt, da gibt es dann dieses Meme, Bitcoin makes war unaffordable, vielleicht. Also es gibt diese Theorie, dass Bitcoin gerade noch rechtzeitig gekommen ist, um den dritten Weltkrieg zu verhindern. Und jetzt bin ich jetzt mal in der Stunde zweieinhalb unseres Podcasts, so weit sind wir noch gar nicht, aber jetzt bin ich mal so euphorisch, was das betrifft. Ja? Weil ich mache mir wirklich Sorgen, wenn ich mir die Sicherheitslage jetzt ansehe, wie sie eskaliert ist in den letzten zweieinhalb Jahren. Wir sind hier in Wien östlicher als in Prag, wo ich jetzt gerade auf der Bitcoin-Konferenz war, um einiges östlicher als in Prag. Mhm. Ja. Dieser Konflikt, der zwischen Ost und West, der durch den Angriff Russlands auf die Ukraine heiß geworden ist, der hat das schon das Potenzial, noch viel heißer zu werden. Und natürlich, und wenn, dann in Europa. Nicht irgendwo. Diesmal findet der stellvertretende Krieg ja möglicherweise Taiwan, aber das traue ich mich gar nicht. Das ist auch anders. Mhm. Ja? In Europa, also stellvertretend kannst du in Europa besser kämpfen als in Taiwan. Weil da sind die Augen zu sehr drauf, ja? Und da sind die Amerikaner zu sehr involviert. Aber in Europa, das macht mir wirklich, wirklich Sorgen. Und jetzt wird aufgerüstet. Ja? Das ist natürlich auch ein Schub nochmal für die Wirtschaft, aber auch natürlich keine langfristige Lösung. Und das... Also, habt ihr euch damit beschäftigt? Die wirklichen Gefahren, sozusagen harte Kriegsgefahren?
Naja, ich tue mir da schwer, Nico. Einerseits, ich meine, man hat natürlich die berufliche Brille auf, aber eben auch drei kleine Kinder, ja. Wenn du mit denen mal so sprichst, ja, und Kinder stellen ja super Fragen, ja. Also wir haben da im Badezimmer von den Kindern haben wir so eine riesige Weltkarte, ja. Und dann üben wir halt immer irgendwie so Hauptstädte und so weiter. Und dann schauen die Kinder irgendwie so Russland an und sagen, ey, der Putin hat doch so ein großes Land, wieso macht er das nicht einfach besser? Wieso muss er da die Ukraine angreifen, ja? Wenn du mit den Kindern über solche Themen sprichst, ich tue mir da schwer, aber auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, auch als Vater jetzt nicht richtig, ihnen irgendwie so die heile Welt vorzugaukeln, ja. Und da irgendwie die Scheuklappen aufzuhaben. Ja. Also man muss sich damit schon beschäftigen, ja. Vielleicht bin ich naiv, aber ich hoffe, dass sich das alles irgendwie in Wohlgefallen auflöst und vielleicht dann nur in Form von eben Trade Wars beispielsweise oder Currency Wars, ja. Und eben kein heißer Krieg. Auf der anderen Seite, ich meine, Kriege finden halt natürlich auch mittlerweile nicht mehr so stark am Schlachtfeld statt, ja, sondern eben auch auf anderen Ebenen, Cyberbereich, was auch immer.
Aber in dem Bereich läuft er ja längst.
Natürlich, ja, natürlich. Aber es wirkt jetzt im Moment leider nicht so, als würde das Pendel wieder in die andere Richtung gehen, ja. Und ich meine, heute Staatsbesuch von Wladimir Putin in Nordkorea. Ja. Also es entwickeln sich dann natürlich schon neue Achsen, neue Allianzen. Wobei, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht schwarz-weiß. Es gibt da viele Länder, die irgendwo dazwischen sind und ja, einfach pragmatisch sind, ja, und vielleicht einfach das Beste für ihr eigenes Land wollen.
Bis zu einem gewissen Grad, zum Beispiel wir in Österreich.
Aber ich glaube, diese, also wie gesagt, ich komme da immer natürlich von der, ich habe da immer die Goldbrille auf, ja. Aber es ist faszinierend zu sehen, ja, wie man sich dann eben durch diese Goldbrille auch anderen Themen nähert, ja. Und eben beispielsweise, dass da so wahnsinnig viel Gold seitens der Emerging Markets gekauft wird, ja. Nicht nur die Notenbanken, sondern auch die privaten, ist natürlich auch eine Manifestation von diesem großen Bild, ja, dieser Scheidung, die da stattfindet, ja, dieses wirtschaftlichen und konjunkturellen Booms, der nach wie vor in den Emerging Markets stattfindet, ja, wäre es also eben, wie gesagt, eine gewisse Resignation, Stagnation, eine gewisse Saturiertheit in unseren Breitengraden. Und wie gesagt, das sieht man eben am Bereich Gold, das sieht man am Bereich Bitcoin, ja, das sieht man natürlich eben auch, wenn man jetzt rein die politische Brille aufhat, das sieht man auch im militärischen Bereich. Ja. Also, und all das deutet schon auch darauf hin, dass wir jetzt eben der Eskalation näher sind als der Deeskalation. Ja. Wie gesagt, ich habe da noch immer eine gewisse Hoffnung. Vielleicht sind wir auch nur ein bisschen naiv.
Ich glaube eben, dass die Menschen wollen keinen Konflikt. Die Menschen wollen keinen Krieg. Die Menschen wollen in Ruhe leben, ihr Leben verbessern, Handel treiben. Ja? Es gibt ja keinen, außer politischen Machtspielchen, gibt es ja eigentlich für diese Scheidung und diesen ganzen Konflikt keinen richtigen Grund. Oder? Also es gibt ein paar so Fiat-Gründe, wie dass man sich jetzt irgendwelche Zölle hochfahren muss, um die Profit-Margins der deutschen Autoindustrie zu schützen oder so. Aber das sind natürlich nur so oberflächliche Sachen. Aber es gibt ja keinen ernstzunehmenden Grund. Ja, okay, Machtpolitik, ja, zwischen Staaten. Ja, aber ich sag mal das. Meiner Meinung nach, diese alte Bastiat-Regel, ja, if goods do not cross borders, guns will, ja, soldiers will, ja. Die ist meiner Meinung nach vollkommen zutreffend. Und ja. noch ist der Handel ja so intensiv. Und das ist ja auch ein Teil der verhatschten, sage ich mal, europäischen Strategie, sowohl mit Russland, aber auch als mit China gewesen, dass man schon eben Handel treibt, dass man schon gemeinsame Sachen macht. Und dafür sind Gold als Basis einer Notenbankzusammenarbeit und Bitcoin als Basis einer privaten und unternehmerischen Zusammenarbeit in meinen Augen perfekt präsentiert. Die könnten dabei helfen, diesen Konflikt zu entschärfen, weil beide Seiten ohne Gesichtsverlust diese Tools nutzen können.
Ja, hoffen wir es, ja. Ich glaube nur, was unterschätzt wird, ich meine, das ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, aber TikTok, ja.
Das ist kein blödes Beispiel.
Die Chinesen haben gesagt, 19% der weiß ich nicht, ob es die Umsätze sind oder die User, weil es da eben die Drohung gab, ja, wenn ihr euch nicht verbessert, ja, und unsere Standards annehmt, ja, dann werden wir TikTok eben verbieten in den USA. Die Chinesen haben gesagt, okay, so what, ja, 19%. Es tut vielleicht ein bisschen weh, aber wir werden uns da jetzt nicht eure Regeln aufoktroyieren lassen. Ja. Und was man unterschätzt, ist eben, glaube ich, dass eben der Handel innerhalb der Emerging Markets, ja, und eben, wie gesagt, ja, wenn man sich anschaut, welche Autos in Indonesien herumfahren, ja, oder in Chile beispielsweise, sind sehr, sehr stark von chinesischen Anbietern geprägt. Wenn man durch Afrika fährt, ich war vor einigen Jahren in Äthiopien und in Tansania, du siehst überall chinesische Geschäftsleute, ja, die da Infrastruktur hinstellen, ja, und die natürlich dann auch, es gibt natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit dann natürlich, ja, weil sich die Staaten massiv verschulden. Also da, wie hat er geheißen, der Economic Hitman, wenn du dich noch erinnern kannst, das war vor einigen Jahren so.
Der war letztens bei Preston Pish im Podcast. Wirklich? Ja.
Also das ist eine Strategie.
Perkins, oder?
Ja, genau, ja, genau. Eine Strategie, die haben wir schon gesehen und das verstehen die Chinesen auch ganz gut. Ja.
In Marokko gibt es ja keine chinesischen Autos. Da fahren die Mercedes aus den 70er und 80er Jahren. Das ist total faszinierend. Das ist ein Modell, das einfach bis heute fährt und fährt und fährt und fährt. Und du bekommst einfach in jeder Kleinstadt die nötigen Ersatzteile, weil jeder fährt dasselbe Auto. Es sind einfach diese Mercedes. Ich weiß leider nicht, welches Modell, aber es ist total. Aber das ist halt auch diese Tugend, die der deutsche Autobauer verloren hat. Ja,
ja, und du, wie gesagt, also ich glaube, wichtig ist nur, dass wir da von unserem hohen Ross ein bisschen runterkommen und einfach diese Länder ernst nehmen. dass wir einfach auch realisieren, hey, da tut sich einiges und das sind jetzt nicht reine Copycats. Da findet Innovation statt, ja, da gibt es eine relativ junge Bevölkerung, die konsumieren will, ja, die relativ geringe Schulden hat. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen einfach. Ja, und das geht mir in der westlichen Welt ein bisschen ab. Ja. Und welche Rolle da Gold und Bitcoin spielen? Wie gesagt, für Gold eine enorme Rolle. Also das Zentrum des Goldhandels ist nicht mehr in der westlichen Welt. Das ist ganz klar in Schwellenländernationen. Bei Bitcoin würde ich sagen, ist wahrscheinlich noch ein bisschen westlicher geprägt, aber wird sich auch verändern. Ja? Und ich meine, traditionelle Hochinflationsländer wie eben Venezuela, aber auch Türkei oder auch Argentinien haben natürlich eine signifikant höhere Prozentsatz an Bitcoin-Usern. Ja,
ja oder Krypto-Usern, weil genau. Sie natürlich einfach auf die Stablecoins gehen. Genau. Und das ist halt schon faszinierend. Wenn Amerika, das ist halt mein Base-Case jetzt gerade, zumindest für die nächsten Jahre, mein Base-Case ist, Amerika geht auf Stablecoins, Dollarisierung der ganzen Welt über Krypto-Rails und Bitcoin als Reserve, als Reserve-Asset und als Möglichkeit, wieder Kapital in die Hände der Leute zu bekommen, die in ihren Schulden ersticken. Und es, wenn wir uns ansehen, wer denn die, sozusagen die Early Adopter von Bitcoin sind, das sind ja genau diese Leute. Das sind ja auch diese Leute in Europa, die Probleme von Europa voll sehen, noch nicht wissen, was sie unternehmen sollen, aber vielleicht einmal die Chance bekommen, den Karren noch rumzureißen, bevor er untergeht. Hoffentlich.
Na, weil du Stablecoins erwähnst. Ich meine, es ist ja auch lustig, dass der Paul Ryan, hast du das gelesen? Ja. Dass der sagt, ja, Stablecoins irgendwie muss man forcieren. Was ist der Hintergrund? Dass Stablecoins jetzt schon, ich glaube, der 14. größte Nachfrage, auf Platz 14 der Nachfrage nach US Treasuries sind, ja?
Ja, verrückt.
Also die Frage ist halt, stellt sich immer, okay, wo ist der zusätzliche Käufer, ja?
Weil nämlich die Chinesen und die Russen und auch, also nicht mehr so viel US-Staatsanleihen kaufen wollten. Ne? Das heißt, sie suchen noch neue.
Genau.
Das Einzige, was ich nicht weiß, an sich völlig logisch. Du hast doch den Vorteil, dass du keinen digitalen Dollar brauchst und wenn was schief geht, kannst du sagen, ja sorry, aber das war jetzt eine private Firma, kann ich jetzt nichts dafür. Aber es gibt ja eh noch 13 andere Stablecoins, nimmst halt die. Ja? Während wir natürlich, wenn wir digital, das ist ja auch der Grund dafür, warum die Europäer und auch die Chinesen aber unbedingt die digitalen CBDCs wollen. Weil sie solche Angst haben davor, dass wir einfach umsteigen im Alltag auf den Dollar, was wir jederzeit könnten und auch, es gibt auch keinen Grund, das nicht zu tun. Und zwar weniger Bitcoin, sondern tatsächlich die Stablecoins. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, wie viel von dem ist jetzt ernst gemeinte Politik und wie viel ist einfach jetzt die Krypto-Lobby, die jetzt einen Mega-Push gerade fährt, weil jetzt haben sie es ja geschafft, dass sie Bitcoin ist in sicheren Tüchern und jetzt haben sie jetzt Ethereum, drücken es da jetzt noch rein, den Rest wahrscheinlich nicht, aber auf Ethereum, das reicht schon für die Stablecoins und das ist halt ein wichtiger Punkt. Also da ist offenbar nicht viel Lobbyarbeit. Und es gibt jetzt, es sieht so aus, hätten wir derzeit eine Art Waffenstillstand zwischen den Bitcoin-Maxis und den Krypto-Leuten, die gemeinsam die US-Politik bearbeiten, um die Voraussetzungen für beide zu verbessern.
Ich sehe halt bei Gold, und das lässt sich wahrscheinlich auch umlegen auf Bitcoin, ich sehe zwei verschiedene Motive. Einerseits einmal beim Gold dieses Sicherheitsgold, wo man sagt, okay, ich schaue da jetzt gar nicht großartig auf den Preis. Ich bin davon überzeugt, aufgrund dieser relativen Knappheit, ja, ich weiß, was die Goldinflation sein wird auf Sicht der nächsten Jahre. Es ist wahnsinnig knapp in Relation eben zu Fiat-Währungen. Ich lagere das sicher, ich habe kein Counterparty-Risk. Ich vererbe das idealerweise weiter an meine Kinder oder Enkeln. Ja. Das ist eben dieses Sicherheitsgold. Aber andererseits gibt es auch das Performance-Gold. Das sind diejenigen, die sagen, okay, Gold 2300, jetzt gehe ich long, jetzt gehe ich short, jetzt kaufe ich Minenaktien, jetzt kaufe ich Silber. Ich möchte das eigentlich hebeln, ja. Ich möchte da einfach Performance machen. Ja. Und das ist ja auch legitim.
Vollkommen.
Und ich sehe bei Bitcoin schon auch eine ähnliche Entwicklung. Also ich glaube, durch diese Financialization findet es natürlich dann auch Einzug vielleicht in die Asset Allocation. Aber ist es dann für denjenigen, der entscheidet, checkt er eigentlich, was er da kauft? Der kauft halt ein Asset, das steigt. Das ist halt, hat gewisse interessante Eigenschaften. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann quasi dieses Sicherheits-Bitcoin ist, ja, versus Performance-Bitcoin. Und wie gesagt, das ist beides legitim.
Er argumentiert, glaube ich, auch im Report, dass quasi diese Financialization und die ETFs eigentlich sogar zu einer größeren Volatilität führen können. Ist das richtig?
Ja.
Warum?
Weil eben, wenn die Nachfrage und die verstärkt, und ich meine, man braucht nur auf die Homepage schauen der großen US Asset Manager, da sieht man Bitcoin relativ zentral gleich einmal, er wird beworben, ja, es gibt Inflows, die sind jetzt natürlich auch ein bisschen abgeebbt, ja, aber ich glaube, wenn die Preise wieder steigen, ja, werden die Inflows in die Bitcoin-ETFs wieder massiv anziehen. Aber das heißt auch, dass die Korrelation mit traditionellen Financial Assets wahrscheinlich steigen wird. Ja. Also die Korrelation mit dem Nasdaq Composite, die ist ja relativ hoch, ja, also Nasdaq mal 3 quasi, hat sich auch verändert zuletzt wieder. Wobei auch hier, wenn man sich anschaut, naja, wie schaut denn die Marktbreite am US-Aktienmarkt aus? Ja, also dann wirkt es ja so, als gäbe es nur noch eine Aktie, das ist eben Nvidia, sonst gibt es ja quasi nichts mehr. Und diese Korrelation zwischen Bitcoin und dem Nasdaq, die hat sich zuletzt verringert, ja, aber längerfristig ist sie schon nach wie vor sehr, sehr hoch. Also unsere These wäre eben, dass durch die ETFs es schon auch sein kann, wenn es beispielsweise einen Crash an den Märkten gibt, à la 2008, 2009, dass da einfach wahnsinnig viel Bitcoin liquidiert wird von Asset Managern, die einfach sagen, okay, wir brauchen jetzt Cash, ja, wir haben Redemptions, also wir müssen Assets verkaufen, und was verkauft man? Verkauft Assets, die liquide sind. Ja. Man kann eben nicht Private Equity verkaufen, ja, man kann nicht Immobilien verkaufen, man kann natürlich Aktien verkaufen, aber Gold ist eben auch wahnsinnig liquide und Bitcoin ist auch verdammt liquide mittlerweile.
Ja, dafür also hat man es ja auch. Im
genau,
Grunde,
ja. Aber ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es gibt beim Gold gibt's diese zwei Motivationen, und wieso bei Bitcoin nicht. Und mir kommt es oft so vor, ich glaube, wir sind zwei, die, ich meine, gut, wir machen auch nichts anderes, ja, aber die, glaube ich, schon auch gecheckt haben, ja, wie das Geldsystem funktioniert, ja, und wie man sich dagegen abhatchen kann. Und da ist Gold ist eine Spielform davon, ja, und Bitcoin auch. Aber es gibt auch wahnsinnig viele, die eben dann versuchen, im nächsten großen Bitcoin-Boom, ja, dann natürlich die Altcoins zu spielen, ja, massiv Leverage zu nehmen, etc. Ja. Es darf man nicht vergessen, dass es sind nicht alle irgendwie so Sound-Money-Nerds, wie wir das sind.
Es wird alles genauso ablaufen, wie es immer abläuft, weil sich die menschliche Natur nicht ändert. Und ich glaube, du hast vollkommen recht, du hast vorher gesagt, naja, wissen die denn, was sie da kaufen? Ja, und das tun sie natürlich nicht, weil wenn du wissen würdest, was du kaufst, würdest du ja bei Bitcoin kein ETF kaufen. Genauso wie du die Goldmünze physisch kaufen würdest, so wie ich sie jetzt in der Hand halte, und nicht in Form von Papiergold. Papiergold ist per se, genauso wie ETFs, sind per se eine Form von Finanzspekulation.
Genau.
Ja? Und ich muss schon sagen, du hast da einen interessanten Trick jetzt angewandt, weil ich bin ein alter Goldbug und jetzt sitze ich hier seit einer halben Stunde, vielleicht sogar seit einer Stunde, und spiele mich mit dieser Goldmünze, ja, und denke mir, da ist natürlich was dran, ja, weil wenn die wirklich, wie alt ist die?
1500 Jahre alt.
1500 Jahre. Und jetzt habe ich den, das ist verrückt. Das ist insane.
Und es lässt niemanden kalt, ja. Jeder ist davon fasziniert, ja.
Nein, ich schaue es mir die ganze Zeit an, es glänzt schön, und ich kann gut nachvollziehen, woher die Faszination kommt. Wie gesagt, du hast es jetzt gerade am Schluss gesagt, wir bilden uns ein, etwas zu verstehen über das Geldsystem. Wir haben heute ein paar Hintergründe besprochen, ein paar sehr viele Hintergründe besprochen. Ich hoffe, wir konnten da einen guten Überblick über das Schachspiel geben, das sich hier abspielt, und auch die Dinge offen lassen, die wir gar nicht wissen. Ich glaube, was klar ist, ist, die Incentives sind weiter auf Inflation und auf Geldmengenausweitung getrimmt, und da sind knappe Assets wie Gold und Bitcoin prädestiniert, sozusagen eine Alternative zu schaffen. Und wir werden in einem halben Jahr oder einem Jahr, hoffentlich in einem halben Jahr, vielleicht vor dem nächsten Goldreport noch, wieder hier sitzen und uns die Entwicklung ansehen, vielleicht nach den Wahlen in Amerika. Ohne. Wo finden wir dich? Was soll man sich runterladen? In goldwetrust.report. Mhm. Incrementum Gold Report ist jetzt da, die Nummer 11 von Incrementum. Mhm. Über 400 Seiten. Absoluter, großartiger Nerd-Wahnsinn. Ja, den man sich unbedingt anschauen sollte, wenn man sich für diese Dinge interessiert, von Leuten, die sich mit diesen Fragen, das kann ich persönlich beurteilen, schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigen, länger als manche mit Bitcoin. Was ist dein Abschlussstatement? Ah ja, ich habe noch was für dich. Warte, nicht vergessen.
Nicht vergessen, bevor du dein Abschlussstatement machst.
Schau mal. Ein Unterschied zwischen Gold und Bitcoin zum Beispiel ist, Gold ist nicht der Sponsor von irgendeinem Fußballverein. Aber Bitcoin ist der Sponsor von Admira Wacker und ich bin auch Sponsor von Admira Wacker. Und du bist ja ein Fußballer, ich glaube, du bist ein glühender Austrianer, habe ich gehört. Bitteschön.
Danke, Nico. Ja, ich bin nicht Austrianer, ich bin Rapid-Fan. Ja, und mein Masterplan ist ja, dass wir irgendwann einmal so groß werden mit der Firma, dass ich Hauptsponsor von Rapid werde und mich dann immer in der 75. Minute zur Rapid-Viertelstunde dann noch aufs Spielfeld bewege, dass ich eingewechselt werde, ja, und dann noch dann 15 Minuten Spiel. Ist ein Traum, wird wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen, aber ich finde es geil, dass es da jetzt eben auch in Österreich einen Verein gibt, ja, der auf Bitcoin setzt, ja, nicht nur in England. Bin sehr verbunden mit der Admira, ist mein zweitliebster österreichischer Verein.
Na bitte, schau.
Genau, und das ist eine super Sache. Ja. Weiß einmal, was ich glaube, ich meine, die Admira, muss man auch sagen, hat jetzt nicht wahnsinnig viele Fans. Ja. Man sagt, das ist die graue Maus aus der Südstadt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass sich die Leute dann, man bewegt die Leute. Ja. Sie beginnen irgendwie drüber nachzudenken, was ist denn Bitcoin? Ja. Also ich glaube, es hat schon auch einen Effekt und deshalb finde ich es cool, dass man da außerhalb vielleicht jetzt irgendwie so vom Finanzwesen jetzt plötzlich mal Bitcoin sieht, ja, und darum geht es ja auch, ja.
Die Admira hat auch letztens die großartige Pressemeldung ausgeschickt, Flyer Alarm, Admira verlängert die Partnerschaft mit Bitcoin. auf der Bitcoin-Seite wurde einfach keiner gefragt, ja. Nein, das darf man nicht unterschätzen, das ist ja wirklich sozusagen im Marketing, du kannst dich einer Marke bedienen, ja, die eine globale Resonanz hat, die aber jeder nutzen kann. So, das ist im Gegenteil zu allen anderen Dingen im Markenrecht, ja. Das Coca-Cola-Logo kannst du nicht einfach nehmen, Bitcoin kannst du nehmen. Wir gehen einmal gemeinsam zum Admira-Spiel. Ja, ich freue mich schon drauf.
Sehr gern.
Und bis dahin wünsche ich dir, deinem Team, deiner Familie alles Gute. Danke, dass du wieder da warst.
Schlusswort?
Ja.
Ich habe einen wahnsinnig schönen Spruch jetzt einmal gelesen auf Twitter. Ich glaube, der Morgan Hounsell hat das retweetet. Ich weiß nicht, von wem stammt. Save like a pessimist, but invest like an optimist. Ich finde, das trifft es eigentlich wirklich gut. Und das ist auch ein bisschen so das Credo, das wir verfolgen.
Ausgezeichnet. Will invest and live like optimists. Ich glaube, das ist das Beste.
Danke, Nico, für die Einladung.
Danke, dass du gekommen bist.
Dankeschön.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.